Hätten wir vielleicht
gehabt.
Also Martin, ich muss leider nochmal rummeckeln. Kann es sein, dass du über WLAN verbunden bist und nicht über LAN?
Ja.
Okay, das ist nicht
Das wirst du ändern müssen.
Das kann ich jetzt nicht ändern.
Dann wird es eine schmerzhafte Sendung.
Aber wieso?
Warum? Oder das, was?
Das hatte ich ja häufiger.
Siehst du das?
Ja, weil das, man merkt das an der Latenz, die deinen Sprachkanal hat. Ich habe da nämlich so eine Anzeige mit Latenzwerten, Input-Output-Latenzen, und da bist du in dem Moment, wo, also da bist du an der Klippe oder an der Schwelle zu dem, wo es ab und zu mal so klippt, wo du dann einfach mal ein, zwei Frames gedroppt werden.
Aber ich habe das schon öfter über WLAN gemacht, das war bisher noch nie ein Problem.
Dann war das wahrscheinlich immer schon ein Problem, aber wir haben es bloß bis jetzt nicht gemerkt, weil wir keine so fantastischen Mikrofone hatten. Ich kann jetzt dann auch nicht zaubern. Das ist so ein Ding. Das langsame Luftkabel. Na egal. Darfst halt nicht so viel
reden. Bist du per WLAN verbunden?
Ich?
Ja, bist du per LAN verbunden?
Ja, klar. Immer schon. Ich hab mir durchs halbe Wohnzimmer so ein LAN-Kabel gelegt, dass ich hier gechillt auf dem Sofa flitzen kann und mein Laptop per LAN angebunden ist.
Nur für diesen Podcast, der uns Millionen beschert.
Aber jetzt habe ich natürlich Einnahmen auch ein technisches Problem. Also
Hearings.
Ich habe gar keinen LAN-Anschluss hier an diesem wundervollen Gerät.
Tja.
Kommt davon, wenn man Apple kauft. Naja, stimmt ja nicht mehr. Ich weiß.
Na gut, fangen wir trotzdem
an. Wir werden es trotzdem so schaffen.
Wir werden es schaffen.
Ich werde einfach ein wenig weniger reden.
Oder flüssiger durchgängig. Ich fahr mal ab, was man kann ich hier überhaupt. Was passiert denn hier? Das war gar nicht das ganze Intro. Ich kann ein F haben.
Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase. Es ist die Episode 108. 2 Monate haben wir mal wieder gebraucht, um uns hier über Teams und Studio Link zusammenzufinden. Hallo lieber Hallo lieber Martin. Martin, Michael hat gerade gesagt, Martin muss zusammenhängend flüssig reden, deswegen würde ich gleich an Martin übergeben.
Darf ich jetzt was sagen?
Ja. Aber zusammenhängend. Ja.
Nur zusammenhängt. Also gut, es war jetzt ja saure Gurkenzeit, kann man ja so sagen. So die letzten, also das ist ja traditionell so, dass der Januar, Februar eigentlich so im Gadget-Universum relativ wenig passiert. Deswegen glaube ich auch, es ist gerechtfertigt, dass wir die letzten 2 Monate es ein wenig haben schleifen lassen. Für mich selbst, ich befinde mich momentan in einem Gadget-Detox-Bereich. Ich habe auch tatsächlich schon in diesem Jahr kein Gadget gekauft, das nicht irgendwie Ersatz war.
Ich habe in diesem Jahr schon kein Gadget gekauft. Das war eine schöne Umschreibung.
Ja. Ja, nein, das ist aber schon. Wobei habe ich den Fernseher. Der Fernseher war der dieses Jahr oder war der letztes Jahr?
Nee, der war letztes Jahr.
Ah, gut.
Bei mir war es kurz vor Weihnachten. Ich glaube, bei dir genauso.
Das gültet nicht. Nein, ich befinde mich in einem Gadget-Detox, in einer Gadget-Detox-Phase und kaufe momentan nichts. Ja.
Selbst auferlegt oder ob der aktuell gestiegenen Energie- und Gaskosten?
Das ist mir egal. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist wirklich selbst auferlegt. Das ist eine Art Fastenzeit.
Eine Art Fastenzeit?
Nein, also es ist ja tatsächlich, also das muss man einfach wenn man mal das Jahr 2022 und 20, nein, das Jahr 2021 und 2020 mal so rekapituliert, ist es schon so, dass die Corona-Zeit einfach dazu geführt hat, dass ich wahnsinnig viel Zeug gekauft habe, das ich unbedingt haben musste. Also ihr wisst ja, unbedingt.
Ja.
Und dann gar nicht so wirklich genutzt habe. Einfach nur, das war so Ersatzbefriedigung für...
Nicht in den Urlaub fahren.
Nicht in den Urlaub fahren, nicht Freunde treffen, nicht essen gehen können. Einfach so Ersatzbefriedigung. Und jetzt versuche ich diese Ersatzbefriedigung mir wieder ein wenig mit positiver Freizeitgestaltung zu holen. Und
welches, das klappt eigentlich ganz gut. Welches der Gadgets, die du jetzt gerade in deinem Sinne hast, welche hättest du am wenigsten gebraucht?
Ist es jetzt
eine
böse, wenn ich sage, die PS5?
Nein, ist es nicht, weil das wäre auch genau meine Antwort gewesen.
Nein, es ist einfach ja. So, das musste ich haben. Also ich muss ja immer noch sagen, ich bin ja kein wirklicher so ein Vielspieler. Ich habe so meine, ich spiele jetzt wieder NHL, so wirklich vielleicht 2-3 Spiele in der Woche, so, das sind immer so 20 Minuten, das kann man so wunderschön nebenbei machen, das ist ganz, ganz toll, aber es ist einfach wie damals, als die PS4 rauskam, es gibt noch nicht die Spiele am Markt, die mich jetzt interessieren würden, die ich jetzt spielen würde, und deswegen ist die Beschaffung völlig in Ordnung, weil das Ding hält ja wieder ein paar Jahre, alles super. Und der Hand war ja doch auch großartig und ich bin ja dank Michi dann zum Erfolg gekommen. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ohne die könnte ich nicht leben. Also ohne die PS5 wäre jetzt mein Leben.
Ich verstehe, was du meinst. Ich habe mir als Vater von zwei sehr jungen Kindern dummerweise Elden Ring gekauft.
Gut, das muss aber ganz toll sein.
Find's total toll.
Bist du schon über den Prolog raus?
Hab so ungefähr 1,5 Stunden gespielt und merke einfach auch, wie meine Frustrationstoleranz gegenüber Computerspielen massiv gesunken ist. Also ich habe mir selber fest vorgenommen, na, früher war ich ja wirklich so der Hardcore-Gamer und wollte auch immer irgendwo der Beste sein und fand es auch toll, so diese Jagd danach, und habe mir fest vorgenommen, dieses Spiel durchzuspielen. Da werde ich noch oft meine Wand in meinem Homeoffice anbrüllen, bis ich da soweit bin,
vermutlich. Was ist denn das für ein Spiel? Erzählt mal, für einen Nicht-Gamer, der keinerlei, eigentlich nicht mal Tech-News in den letzten 4-5 Wochen verfolgen konnte, was das für ein Spiel ist.
Martin, willst du anfangen oder soll ich?
Fang du an. Du hast das ja gekauft. Das ist nicht ganz mein Genre, deswegen fang lieber du an.
Es ist auch überhaupt nicht mein Genre. Es ist mein erstes Souls-like. So kann man das Genre umschreiben. Das ist im Prinzip wie Zelda.
Was?
es ist wie...
Erzähl
wie
nix, ein, weiß alles.
Wie ein Action-Adventure-Game auf Koks. Das heißt, Skyrim vielleicht sagt dir noch was, oder ein Witcher zum Beispiel, die Spiele. Also du spielst einen Charakter, kämpfst dich durch die Welt und wirst der Beste oder löst eine gigantische Quest und dann rettest du damit die Welt. So.
Aber ist es nicht jetzt, weil ich habe ja, also Skyrim war ja eins meiner Lieblingsspiele, wirklich. Aber ist Elden Ring nicht, sagen wir mal, geht nicht mehr in Richtung Hack and Slay, wo man wirklich mit hohem Frustrationsgrad immer wieder den Controller an die Wand schmeißt?
Naja, Weil Hack and Slay wäre ja dann die Diablo-Variante. Deswegen, deswegen wäre jetzt der andere Halbsatz noch sinnvoll gewesen. Sprich, du steuerst eine Figur aus der dritten Perspektive, also over shoulder, ein bisschen weiter hinter, läufst in dem Fall durch eine Open World, davor waren es immer so Schlauchlevel, und versuchst dich weiter vorzukämpfen. Und letzten Endes ist die Motivation auch hinter diesen Spielen, dass sie ernsthaft besonders schwierig sind. Also du hast Bosskämpfe, Bosse bewegen sich oder diese Gegner, gegen die du kämpfst, in bestimmten Rhythmen, die musst du lernen, damit du sie dann auch besiegen kannst. Du hast ja verschiedene Waffen, die du zur Hand nehmen kannst. In Elden Ring kommen noch Zauber dazu. Also es geht letzten Endes darum, schwierige Gegner zu besiegen, um weiterzukommen.
Und dann aufzusteigen. Mächtiger das, zu werden.
Nachdem ich jetzt in dem Einleitungsmonolog vom Stefan das Einzige, was ich kannte, war Diablo. Das heißt, es ist sowas wie Diablo gepaart mit Monkey Island. Das heißt, du kannst kämpfen, musst aber auch so Quests lösen wie benutze Heftklammerentferner auf Lama-Lippen oder sowas.
Nein.
Also keine Quests oder keine Rätsel.
Andere, also nein, aber in diesen, also jetzt von Skyrim, das ja einen sehr ausgeprägten Rollenspielcharakter hat, das sind so Quests halt, reite dahin, besorg das und dann bring den um, töte den Drachen und befreie das Dorf und kriege Ruhm und Ehre. Also das sind mehr solche Quests, die auf der einen Seite eine sehr, teilweise sehr tiefe Geschichte erzählen. Also bei Skyrim war das schon echt ganz ordentlich. Gibt ja noch viele andere so Rollenspiele, die Knights of the Old Republic zum Beispiel ist auch sowas.
Das kenne ich, das habe ich.
Genau, also das hat einen gewissen Rollenspielcharakter, ja. um dich weiterzubringen, um deinen Charakter weiterzubringen. Ja. Und es kommt halt bei Elden Ring, glaube ich, noch der Teil dazu, der die Bosskämpfe zum Teil unfassbar schwer macht.
Okay.
Und du musst es halt dann also sehr oft machen, während bei Skyrim und so war das ja eigentlich alles so, sagen wir mal, relativ einfach, dafür brutal lang. Ich glaube, bei Elden Ring ist es schon so, dass man viel Zeit investieren muss, um die Bosskämpfe zu bestehen.
Also das Spiel ist gemacht, um schwer zu sein. Mhm. Okay. Das ist auch so ein USP dieser Serie, also, auch dieses Programmierstudios FromSoft.
Also ich habe ja damit aufgegeben mit sowas. Also nach Mega Man 2 habe ich mit dem abgeschlossen, weil ich glaube, und da ist meine feste Überzeugung, dass es nie wieder irgendwas geben wird, was so schwer ist wie das. Und deswegen habe ich mir gedacht, also den Gold-Standard, den habe ich bestanden, ich muss mir nichts mehr beweisen, also tue ich mir nicht mehr an. Kennt ihr Mega Man 2?
Nein.
Ich kenn's, ich hab's, glaube ich, nicht gespielt.
Man müsste mal googeln, aber ich glaube, wenn man das schwierigste Spiel, das jemals rauskam, wenn man danach fragen würde, Mega Man wäre schon sehr weit oben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Du meinst Mega Man 2, das 1988 in Japan?
Ja, genau.
Ah, okay. Das kenne ich.
Das kam dann auch nach Deutschland und es ist unfassbar schwer. Aber wenn wir jetzt ein YouTube-Kanal wären, könnten wir sagen, schreib doch mal unten in die Kommentare, was ihr so denkt, was das schwierigste Spiel war.
Aber lasst ein Like da und denkt dann an die Glocke für den Algorithmus.
Genau, die Glocke.
Nein, was wollte ich jetzt?
Ich sehe, ihr habt in den letzten zwei Monaten noch ein paar Tricks euch angeeignet.
Ja. Es hilft nur hier nichts.
Das hilft mir. Wir müssen eigentlich live streamen, weil es gibt ja nichts, was auf was die Welt noch gewartet hat, als Talking Heads auf YouTube, die Typen, die über irgendeinen Quatsch reden.
Und wobei das, also YouTube. Man muss das, nein, ich finde, man muss das schon, also es gibt schon welche, wo das funktioniert und wo das sogar echt ganz gut funktioniert. Wo die einen Podcast haben und den Podcast live, die Aufzeichnung bei YouTube streamen.
Ja,
das. Da gibt's schon welche, wo das echt, im Sportbereich kenne ich da 2, 3, die das machen. Das ist eigentlich schon ganz witzig. Wenn man das professionell macht und die Leute vielleicht zusammen in einem Raum sitzen und,
ich kenne da ein paar, die das auch wirklich so gut machen. Also zum Beispiel die Happy Shooting Jungs machen das ganz gut, und Bits und so macht das ja auch ganz gut. Also da gibt's schon ein paar, die das auch jetzt so in diesem Tech-Umfeld machen. Aber weiß nicht, ob das jetzt für uns das Richtige ist. Also wir können
Next Level.
Da sind wir ja quasi massiv dabei, dann wieder in Hardware zu investieren und keine Ahnung. Ja, da brauchst du ja vernünftige Kameras, dann brauch ich einen Mixer, der die Kameras quasi so steuert.
Ja, aber dann können wir live, also das machen die ja immer, die blenden dann live irgendwelche Browserfenster ein und sagen dann, ey, guck mal, wir wollen dann, also hier bei Apple gucken wir mal, was das kostet, weil das ist ja eigentlich das meiste, worüber wir diskutieren, wie viel kostet denn so eine Rolle für den Server oder so.
Dann muss ich dann einen Netzwerkadapter kaufen, dass er nicht so klippt während dem Sprechen.
Ihr seid da unfair, weil das ist ja heute eine Ausnahme, dass ich per WLAN unterwegs bin. Das ist ja wirklich eine Ausnahme.
Ja, ich hab
und jetzt nicht, stellt euch nicht so an, wir, ich habe nicht zweimal wir die Bulli. Aufnahmen ver- ich habe nicht zweimal wir die Bulli. Aufnahmen hier sein lassen, also oder verdattelt oder irgendwas. Also da kann man ja wohl mal hier ein bisschen klippen.
Wir können ja auch so ein Round-Robin machen und jeder muss sich einmal um die Aufnahme kümmern, immer im Wechsel.
Ja, dann haben wir halt nie einen. Das ist auch
ich habe im Prinzip genau das Gegenteil gemacht, was Martin in den letzten Monaten gemacht hat. Ich habe nicht die Digital Detox gemacht, ich musste Digital Aufrüstung machen. Ich habe nämlich Hardware gekauft und zwar viel zu viel und wahrscheinlich auch total unnötig. Aber ich bin sehr günstig an einen Unify Router gekommen. Unify ist so eine Butze aus der USA. Die Geschichte ist wohl, dass es ehemalige Apple-Ingenieure sind, die früher diese AirPods gemacht haben. Nicht AirPods, sondern AirPorts. Also das waren die ersten so WLAN-Basisstationen. Also ich glaube die ersten oder unter anderem die ersten überhaupt und dann auch die ersten von Apple, die eigentlich immer total schick aussahen und eigentlich auch immer gut funktionierten. Also die waren schon so eine sichere Bank. Also wenn du eine AirPod gehabt hast, die haben eigentlich schon immer gut funktioniert in meiner Ansicht oder meiner Erfahrung noch.
Bis auf wirklich, dass man eine unfassbar schlechte Software zum Konfigurieren gebraucht hat.
Ich fand die gar nicht so schlecht.
Also jetzt muss man mal überlegen, Stefan, stell dir mal vor, du kaufst dir einen Router, ja, ein Netzwerkgerät, ein Stück Hardware, das im Gegensatz zu mir einen Ethernet-Stecker hat. Und dann musst du dir eine Software runterladen, um so Basiskonfigurationen zu machen wie WLAN-Einstellungen und so. Also das war schon eher so 1998, schrecklich.
Nein, ich würde es mal behaupten, niemand, der keinen Apple hatte, hat sich so eine AirPod gekauft, weil die meisten haben sich dann einfach, oder die meisten wollten halt was zu ihrem Apple passt. Und die AirPod Access Software oder die AirPod Basisstation Software war Bestandteil von macOS. Also du musstest die nicht so runterladen, sondern die war auf macOS installiert. Du musstest sie nur für Windows runterladen, wenn du das machen wolltest. Und die Oberfläche hat halt einfach funktioniert. Die war relativ abgespeckt, so wie man sie halt von Apple kennt. Aber du konntest eigentlich schon relativ viel mit der Oberfläche machen. Und es waren, glaube ich, die ersten WLAN-Access-Points, die auch nicht meshen konnten, sondern die halt bridgen konnten, also wo du einfach quasi größere Strecken überbrücken konntest, wenn du einfach mehrere, also quasi hintereinander in den Empfangsbereich gebracht hast und die miteinander verknüpft hast. Da waren sie relativ vorne mit dabei. Du konntest auch damit locker so ein Wohnzimmer mal heizen damit, weil die einfach auch sehr warm wurden. Vor allem die.
Ja, wobei die richtigen Pros nehmen ja dafür eine Time Capsule.
Ja,
also
ja,
die, also.
Und dann also, genau. Das zweite war dann, Martin spricht es gerade noch an, was ich jetzt beinahe nicht mehr auf dem Schirm hatte. Es gab dann auch die Variante Time Capsule. Die waren so mit Festplatte. Und
das waren übrigens die AirPod Express auch, da konnte man USB anstecken.
Genau, und dann konntest du da quasi ein Time Machine Backup auf deine Time Capsule ablegen. Und,
also da, vielleicht sollten wir da nochmal ausholen, weil Stefan schaut ein bisschen Fragen. Also für damals, zu einer Zeit, wo nicht alles in der Cloud war und nicht alles gebackupt war und so, da war es eigentlich ganz cool, wenn man eine Time Capsule beziehungsweise ein irgendwie anders geartetes Time Machine Backup hatte, weil das Ganze hat von selbst magisch. Dein Rechner, du schaltest es nur ein und dann speichert der also gefühlt für immer alles ab, was du jemals auf deinem Rechner hattest. Und du kannst dann draufgehen, dann konnte man, wie hieß denn das? Wie hieß denn diese Ansicht, die man dann hatte?
Also die hieß Time Machine und das war total fancy, schmancy.
Das war echt geil. Du hattest eine Time Machine und dann kam rechts und dann ging das so auf und dann war rechts so eine Zeitleiste dran und dann konntest du dir deinen Ordner, keine Ahnung, wenn du den Ordner
Dokumente,
Familie oder Dokumente und so was, konntest du den Ordner zu jedem Tag anschauen, wie er da ausgeguckt hat, welche Dokumente da drin waren, welche da gelöscht. Also es war echt, es war irre gut damals, als man sagen muss, Plattenplatz war noch wirklich sehr kostbar und Cloud gab's nicht. Damals war das wirklich.
Normalerweise hast du das natürlich an deinen iMac oder an deinen Mac Pro oder Power Mac damals quasi per USB angeschlossen, die Festplatte. Wenn es eine leere Festplatte war, hat macOS gleich gefragt, hey, willst du es vielleicht als Time Machine Backup verwenden? Und wenn du dann auf Ja geklickt hast, hat alles automatisch funktioniert. Und das war halt das Ding. Und jetzt, dann hat natürlich Apple auch gemerkt, hey, die Leute tragen ihre Laptops durch die Gegend und die sehen vielleicht diese USB-Festplatte gar nicht regelmäßig und haben dann eben gesagt, machen wir diese Time Capsule. Einfach eine Netzwerk-Festplatte im Prinzip und wenn damit konnte man halt Laptops dann auch von wenn man es im Wohnzimmer stehen hat, halt damit sichern. Also die Idee war quasi, dass du dann einen zentralen Netzwerkspeicher hattest, wo du ein oder mehrere Geräte drauf backuppen konntest. Also war dann schon ein schlüssiges Konzept zu einer Zeit, wo es glaube ich, nur keine Alternative, also weder bei Linux noch bei Windows, in so einer Einfachheit gab, so ein Backup zu erstellen. Da war es immer dann
ja. Wenn es funktioniert hat, und das müssen wir jetzt an der Stelle wirklich nochmal erwähnen, ich weiß nicht, ob das bei mir ein Spezialfall war, aber ich musste vielleicht so alle 6 Monate, alle 9 Monate, hat er zu mir einfach gesagt, das ist schön, da liegt schon eine Datei, aber das, was du hast, das passt einfach da nicht dazu.
Ja.
Und dann,
ich würde sagen,
dann hattest du
mal alles weg und fang mal neu
genau, an mit dem Backup. Dann hattest du ein komplettes, also mein Stefan, du musst dir vorstellen, du hast ein komplettes Backup. Und ich glaube auch, Michi, das Wiederherstellen aus dem Backup hätte wahrscheinlich funktioniert. Ja. Aber du konntest nicht sagen, ja, das ist meins. Nimm das und mach jetzt damit weiter. Sondern der hat einfach gesagt, ja, also das ist, ihr habt da eins, aber das können wir nicht nehmen. Wir müssen jetzt ein neues nehmen.
Okay.
Das war. Und das, also vielleicht um das nochmal den richtigen Benefit, das war wirklich zu der Zeit, finde ich, unerreicht, wenn du ein neues MacBook geholt hast, ja, dann hast du einfach gesagt, hier stell das mal aus meinem Time Machine Backup wieder her und dann hast du einfach gewartet, bist irgendwie abends ins Bett gegangen, bist in der Früh aufgestanden und das Ding war einfach so da, wie wenn du es eigentlich dein altes Gerät zugeklappt hättest, ein neues aufgeklappt und das schon vor über 10 Jahren. Es war echt, also das war wirklich, muss man sagen, irre gut und für die Zeit auch wirklich top. Und ich traue ja immer noch hinterher, ich sag's ja, ich glaube, in jedem zweiten Podcast beschwere ich mich drüber, dass es kein Time Machine Backup über iCloud gibt. Da traue ich jedes Mal noch hinterher, weil nur allein seine Dokumente und seinen Desktop und sich um sowas überhaupt keine Gedanken machen zu müssen, das war einfach schon eigentlich irgendwie eine coole Zeit.
Wobei ich sagen muss, ich habe iCloud Dokumente und Desktop angeschalten und komme damit eigentlich auch ganz gut aus.
Aber wenn du was löscht, dann ist es weg.
Das stimmt.
Also ich sage, ich meine, das ist schon ab und zu mal vorgekommen, ja, dass man irgendwas gelöscht hat. Also es war echt, es war so, das war damals für mich etwas nostalgisch, kann man jetzt sagen, aber das war für mich so eines der ersten Punkte, wo diese Magie von Apple so gewirkt hat. Man gesagt hat so, hey, du musst eigentlich nichts anderes machen, als oben in der Taskleiste so einen Button anklicken. Und dann macht das Ding einfach alles automatisch. Du brauchst dich um nichts kümmern. Also bis auf die alle 6 bis 9 Monate, wo er gesagt hat, dem kann ich jetzt nichts mehr anfangen. Aber das war einfach, es war wirklich so der, für mich so dieser erste Einstieg in dieses Plattformdenken, in dieses, wir integrieren Geräte in Betriebssysteme. Und zwar wirklich auf einem höchsten Level.
Genau, und bevor jetzt Martin seinen Nostalgie-Flash meine Ausführungen gekapert hat, ich habe mir jetzt quasi von den Machern, die euch das gebracht haben, das Nachfolgeprodukt
geschockt. Sagt, by the way, gerade der Michi. Na, muss man vielleicht zwischendurch auch mal erwähnen.
Ja. Aber du hast doch auch dieses Nostalgie-Ding. Du fandst, also das war doch jetzt toll. Ja, das war jetzt toll. Nochmal über so tolle.
Ich sage gar nichts.
Kannst du dich noch erinnern, dass man dem AirPod Express, glaube ich, auch dann einen Cinch-Ausgang hatte, um Musik über sowas ähnliches wie Airplay zu hören?
Das war Airplay. Das war die erste Iteration von Airplay. Und der hat nicht nur einen Cinch-Ausgang gehabt, sondern der hat sogar einen Cinch-Ausgang mit optischer Komponente gehabt.
Das war ja der Vollrotz. Also das hatte der Mac Mini auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hätte das, was gerade passiert ist, vor 30 Sekunden eigentlich beenden können.
Nein, das ging nicht, weil ich habe das wieder gekapert. Ich habe es mir zurückgekapert.
Jetzt kam es wieder zurück. Das heißt, ich bin noch so ungefähr eine halbe Stunde jetzt halb weg. Ich höre zu, nicke. Nein, Quatsch.
Nein, aber ich habe es zurückgekapert, weil das wirklich so toll war. Weil wenn man sich jetzt mal das überlegt, dass Also Stefan, man hat ja immer gesagt, dieses iTunes super schrecklich und totaler Blödsinn und wieso soll ich mir anstatt Winamp was anderes installieren? Also das war ja so das, Winamp war ja damals der Goldstandard und dann kam sowas wie iTunes. Aber dass man in iTunes einfach sagen konnte, spiel das mal bitte auf dem Lautsprecher oder auf dem Receiver oder irgendwas im Wohnzimmer ab, das war einfach fantastisch.
Das war super und dann auch das ganze Ökosystem, wo es dann auf dem iPod eine App gab, mit der du dein iTunes auf dem Mac steuern konntest. Dann gab es mal so eine Zeit, da gab es iTunes DJ. Das heißt, wenn du deinen Mac, ich habe es gedacht, Stefan geht jetzt tatsächlich.
Stefan geht jetzt. Also mach's gut.
Da gab es iTunes DJ, das war eine Software, wenn du deinen Mac dann auf eine Party gestellt hast und an die Stereoanlage angeschlossen hast, konnten Gäste sich aus deiner Playlist Sachen wünschen, die dann bei dir quasi aufgepoppt sind und du konntest dann entscheiden, spiele ich jetzt diesen Song oder spiele ich ihn nicht. Das war schon ein ganz großes Kino. Aber
wie Spotify Party jetzt.
Ja, aber diese optischen Ausgänge, die habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, noch bis vor also das habe ich hier, wie wir nach Obergünzburg gezogen haben, habe ich das noch genutzt. Da habe ich so einen Sonos-Verstärker gehabt, so ein Sonos-Amp und der hat einen optischen Eingang gehabt und da habe ich eine neuere AirPod Express, die wurde dann schon ausgefallen wie die Apple TV. Die hat es nämlich auch, die habe ich optisch da angeschlossen und konnte dann über AirPlay auf der Sonos-Amp Musik ausgeben.
Aber kannst du dich noch erinnern, also viel cooler als diese, also das war ja auf dem Mac Mini, die hatten ja diesen kombinierten 3,5 mm Klinkenanschluss mit optischem Ausgang. Ja. Das war ein richtig, also das war technisch einfach ein richtig cooles Ding, dass du sagen kannst, du hast eine 3,5 mm Klinke und wenn da ein anderer Adapter drin steckt, dann macht es optisch. Genau. Das war einfach, aber das hätte man in dem AirPod, AirPod Extreme damals reinmachen sollen.
Express war es drin.
Achso, da war das drin. Genau. Es gab doch einen, der hat wirklich Klinke. Also der Cinch.
Ja, das war der, nee. Das gab's mal von AVM, die haben das dann irgendwann mal nachgebaut.
Echt? Ich dachte, da gab's einen. Okay, nee. dann will ich nicht weiter stören und du kannst dann deine Lobpreisung auf dein unfassbar teures Ubiquity.
Worauf wollten wir eigentlich?
Ich wollte darauf hinaus, dass ich wahrscheinlich schon in ein paar Podcast-Folgen mich darüber beschwert habe, dass meine Fritzbox so massiv langsam ist, weil da so viele Geräte drin hängen.
Ja.
Wie viele sind es denn? Nur um jetzt mal.
103.
So, 103 ist nicht so viel.
103 ist aber wohl ausreichend, um die Fritzbox an ein Limit zu bekommen, dass ich, wenn ich nach einem Gerät gucke, ob das online ist oder nicht, ungefähr ungelogen 3 Minuten warte, bis meine Netzwerkgeräteliste aufgebaut ist oder bis ich die aufrufen kann. Das und auch ein Mehrfach-Call und ein Austausch von meiner Fritzbox da keine Besserung gebracht hat. Weshalb ich ja schon immer so latent auf der Suche war nach einer Alternative dazu, aber nie eine haben wollte, weil irgendwie Fritz war schon eigentlich ziemlich cool. Dann habe ich eben bin ich an diesen Router gekommen, an diesen Ubiquiti USM4 Pro heißt er. Das ist so ein 19 Zoll Rack-Geschichte eigentlich. Dann habe ich mir mal überlegt, nachdem ich den gekauft habe, aus einem Impuls raus, habe ich mir überlegt, was machst du jetzt eigentlich weiter damit? Weil ist ja schön und gut, wenn du diesen Router jetzt hast, aber da brauchst du ja auch dann Hardware dazu. Dann habe ich auf eBay mal geguckt, zum einen, was kriege ich für meine AVM-Geschichten, wenn ich die vercheck, also meine Repeater und meine Fritzbox und so weiter, und was kosten denn gebrauchte Access Points von Ubiquiti? Hat sich rausgestellt, identisch gleich. Also ich hatte ja eine Fritzbox hier im Einsatz, ich hatte eine Backup-Fritzbox, ich habe 6 Repeater gehabt und 3 so Switche mit Power over Ethernet. Das habe ich für, ich möchte jetzt nicht sagen auf 1 Euro genau, aber so mit vielleicht 40, 50 Euro, was ich draufgezahlt habe, gegen Ubiquiti-Geräte tauschen können. Also ich habe jetzt einfach meine komplette Netzwerkinfrastruktur ausgetauscht und das Coole daran ist, oder beziehungsweise was heißt das Coole daran? Das Schlechte daran ist, es hat einfach so viel Aufwand gemacht, meine Infrastruktur wieder neu einzurichten, weil du glaubst gar nicht, wie viele Geräte so Sachen machen oder wie viele Geräte ich wahrscheinlich in meinen jugendlichen Leichtsinn dazu gebracht habe, zum Beispiel auf so Sachen wie influxdb.fritz.box zu posten und nicht auf die IP-Adresse oder auf irgendwas anderes. Und das heißt, ich musste zum Beispiel meine ganzen Arduino-Geschichten, die mir meinen Gaszählerstand ablesen und die mir meinen Stromzählerstand ablesen, alle nochmal neu anfassen. Und so nach 3 Jahren habe ich das Skript, das ich da gebaut habe oder das Programm, das ich da geschrieben habe, einfach überhaupt nicht mehr verstanden, was das tut. Solche Geschichten, Infoscreens, die ganzen Smart Home Geschichten musste ich mehr oder weniger neu einrichten, aber so nach, ich würde mal sagen, so nach 2 Wochen hat dann wieder alles funktioniert und es ist echt, also es ist ziemlich cool, muss ich sagen. Also die Oberfläche ist total schnell. Der erkennt auch viele Geräte dann schon von sich aus, wo er dann einfach sagt, hey, das sieht mir aus wie ein iPhone oder das sieht mir aus wie ein ScanSnap-Scanner oder sowas, keine Ahnung. Dann kannst du da so nette Bildchen hinterlegen und hast eigentlich eine ziemlich gute Übersicht. Und wenn man die Switche von Ubiquiti auch dazu nimmt, dann siehst du im Prinzip auch, welches Gerät an welchem Port angeschlossen ist, wie viel Strom das zum Beispiel gerade über PoE verbraucht und lauter so Geschichten. Also so insgesamt ziemlich coole Lösung und ist so ein Ticken professioneller als, oder ja, es zählt halt auf so Semi-Profi-Installationen, ist eigentlich eher so aus dem gewerblichen Bereich gedacht. Das heißt, du kannst auch noch mehr einstellen, was so Prioritäten von Geräten angeht, dass du irgendwie sagst, hey, ich möchte aber, dass mein Laptop, wenn er an dem Anschluss hier hängt, dass er dann halt eine höhere Netzwerkpriorität hat als das der Infoscreen, der in der Ecke steht, oder ich kann zum Beispiel die LAN-Anschlüsse, die ich nach draußen geführt habe, auf MAC-Adressen sperren, dass halt nicht jemand mal hergeht und meine Kamera abklemmt und seinen Laptop da anklemmt und mein Hausnetz reingeht oder sowas. Das kann man echt ganz cool machen.
Wobei das auch was wäre, was ich wirklich gerne sehen würde.
Ja,
ja, ich weiß, man muss sich auf alle Eventualitäten auch vorbereiten, da bin ich schon bei dir.
Ja, also sowas, das tatsächlich an einer Stelle war es mir immer so kritisch, weil wir haben so, ich habe an einem am Gartenhaus hinten, wo so ein Weg vorbeigeht, habe ich, also wahrscheinlich wird da in 100 Jahren nichts passieren, aber da ist eine Netzwerkdose, die sehr prominent von außen sichtbar ist, wo diese Kamera angesteckt ist, und wenn jemand über die Hecke drüber guckt oder an der Hecke vorbeiguckt, sieht er dieses Netzwerkdose, und da ja, also ich würde jetzt sagen, dass wenn ich da jeden Tag vorbeigehen würde, würde ich sicherlich irgendwann mal probieren, ob ich da mein Laptop anstecken kann, was dann genau passiert. Und solche
also Kicken an oder. Alle, die in Obergünzburg wohnen und eine offene Netzwerkdose
an einer Hecke sehen.
Wichtig ist, wenn ihr das probieren wollt, müsst ihr irgendwas mitnehmen, dass euer Laptop eine Netzwerkdose hat, sonst bringt euch das
nämlich nichts. Genau, damit ist Martin schon mal raus.
Nee, bin schon mal raus, ja.
Nee, aber da sind wir jetzt bei dem Thema von vorher, also das es war total unnötig und es war einfach nur Beschäftigungstherapie, weil es funktioniert. Abgesehen von der Oberfläche, das Netzwerk ist genauso gut, das Internet ist genauso schnell. Das Einzige, was jetzt so mehr oder weniger cooler oder was wahrscheinlich so ein Nice-to-Have-Feature ist, ich kann auf den Router einen zweiten WAN, also einen zweiten Internetanschluss legen. Da habe ich so mein LTE-Dongle jetzt angesteckt. Und das Switching zwischen LTE und DSL funktioniert wirklich so im Sekundenbereich. Also sobald, wenn ich mein...
Aber brauchst du das noch? Ich dachte, du hättest jetzt inzwischen da in Obergünzburg mal endlich eine saubere Leitung.
Ja, aber die fällt schon nicht selten aus. Also ich habe schon so, in der Woche hätte ich mir jetzt mal gesagt, so eine halbe Stunde, wo die momentan einen Downtime hat.
Das also ist da wird auch eigentlich eine ziemliche Hausnummer so, oder?
Also ist beim Nachbarn aber genauso, und hier wird gerade viel gebaut. Wir haben so ein neues Baugebiet. Ich möchte jetzt auch nicht ausschließen, dass da gerade irgendwie beim Umstecken oder sowas oder beim Anstecken von Häusern und bei Wohnungen vielleicht irgendwie was noch passiert. Das ist jetzt aber so also dieses Jahr war es echt massiv, dass so Ausfälle im DSL-Bereich stattfanden. Und da ist es wirklich so, wenn ich mein DSL-Modem abstecke oder den DSL-Anschluss abstecke, dass innerhalb von 10 Sekunden dann Internet wieder da ist, weil er dann halt auf diese LTE-Verbindung umstellt. Und was halt auch ein Vorteil und gleichzeitig ein Nachteil ist, die zum einen die Switche von Ubiquiti haben, also zumindest die, wo ich jetzt habe, haben alle PoE. Das heißt, die haben alle irgendwie Stromversorgung, zumindest mit der Hälfte der Ports. Die Access Points haben alle PoE. Das heißt, das läuft jetzt alles zentral über den Switch, den ich im Keller habe. Hat natürlich.
Du hast gar keinen Keller.
Ja, in dem Raum, der im Hang hängt. Und dieser Switch hängt jetzt gemeinsam mit dem Router an meiner USV, die ich im Keller stehen habe. Normalerweise nur für den NAS. Da habe ich jetzt einfach die Steckdosenleiste noch dazugehängt. Und da habe ich halt jetzt den Zustand, dass auch wenn Stromausfall ist, zumindest meine Netzwerkinfrastruktur so lang online bleibt, bis die USV halt ausgeschalten ist.
Ja. Aber es ist schon, ich kann das schon nachvollziehen. Sagen wir, wenn man ein wenig sich mehr mit Oberflächen und so weiter beschäftigt, würde ich dir schon auch zustimmen, dass das wahnsinnig schwach, also die Fritz-Oberfläche ist schon wirklich kacke. Also das muss man einfach schon sagen, die ist schon wirklich nicht gut. Klar, für den Standard-Consumer ist das alles gut, aber selbst bei mir, und ich habe, glaube ich, nur 60 oder 70 Netzwerkgeräte drin, das dauert schon alles relativ lang, bis das geladen ist. Dann hat man diese ganze Geschichte mit den IP-Adressen. Bei mir kommt immer wieder vor, dass er das nicht erkennt, dass es immer das gleiche Gerät ist, und der nimmt das dann in diese Liste mit auf. Also ich habe einen iPhone zum Beispiel, das kommt regelmäßig, also täglich bei mir vorbei, und das wird jeden Tag, kriegt er eine neue IP-Adresse, ich kriege eine Mail, wo drin steht, hey, wir haben ein neues Netzwerkgerät gefunden, denkt man, ja toll, ich kenne das schon, und dann macht er die Fritzbox sowas wie irgendwie alle IP-Adressen mal vorreservieren, weil es könnte ja sein, dass das irgendwann mal wiederkommt, und da hatte ich jetzt schon dreimal, ich weiß dann immer, was ich machen muss, dreimal den Fall, dass er einfach keine neuen Netzwerkgeräte ins DHCP mehr reingelassen hat, weil er gesagt hat, oh ey, du schaltest voll, alles reserviert, alles und dann denkst du dann, ja, okay, ich weiß, und dann gehst du wieder rein, dann löscht wieder alles raus, also alle nicht fest, wie heißen denn die, wo man selber eingeben kann, genau, fest vergebenen, genau, die muss man wieder rausnehmen und so, also ja. Mich wundert es wirklich brutal, dass AVM, die ja wirklich echt gute Hardware eigentlich herstellen, und auch vom Funktionsumfang her ist das wirklich, also für mich im Consumer-Bereich oder im ja, in sowas, was wir tun, wirklich gut ist. Aber die Software ist einfach verflucht langsam und oft auch nicht ausgereift. Und dann dauert es manchmal ewig lang, bis Sachen aus dem Labor halt dann reinkommen. Und sowas wie, hey, verwende mal zwei Telefonbücher, geht immer noch nicht. Also ja,
es ist an der Stelle, glaube ich, auch meckern auf hohem Niveau. Jeder, der mal so einen High, wie hat denn die geheißen, diese es ist schon ein gutes Gesamtpaket. Das will ich auch immer noch nicht. Also ich habe auch weiterhin eine Fritzbox für zum Beispiel als Telefonanlage, weil die Fritzbox die einzige Telefonanlage ist, also zumindest die ich gefunden habe, die sich mit meinem iCloud-Telefonbuch synchronisieren kann, also über CalDAV.
Aber nur mit einem.
Ja, aber das reicht mir. Wir haben ja ein
Familien-Telefonbuch,
wo einfach die gemischten Kontakte drin sind oder von beiden die Kontakte drin sind, und das funktioniert gut. Und da, also das ist jetzt eine ganz alte Fritzbox, so eine 73, ich weiß es gar nicht, also zumindest eine noch in dem alten Format, also die war die war bei meinem Vater noch im Keller gelegen, also es war die alte von meinem Vater, und die macht im Prinzip trotzdem immer noch
das war die alte von deinem Vater, die ist im Keller gelegen.
Ich habe jetzt darauf gewartet, dass dieser Spruch hier wieder aufgegriffen wird.
Ich bin so froh, dass ich es nicht war.
Und die tut das immer noch, also die hat auch die Updates bekommen, und das funktioniert auch sehr gut. Und also was ich wirklich vermisse immer noch, oder was mir fehlt gegenüber jetzt der AVM Installation, ist ganz banal dieses dünn-DNS, das AVM mitbringt. Also dieses MyFritz, das funktioniert echt sehr gut, vor allem auch auf IPv6-Basis. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht angefasst bei Unify. Das heißt, ich bin da momentan mit IPv4 unterwegs, weil mir das noch zu viel Aufwand war. Und eben diese komplette, dass das alles in einem Gerät ist. Also ich habe halt jetzt wieder eine Telefonanlage, in Anführungszeichen, eine extra Telefonanlage. Ich habe mir diesen DHCP-Server jetzt ausgelagert an AdGuard. Die Diskussion möchte ich jetzt aber nicht aufmachen. wo auch gleichzeitig mein DNS übernimmt und so weiter. Also es ist schon ein bisschen mehr Aufwand, aber das System funktioniert eigentlich ganz gut. Wo ich dann...
Also mich hätte es nur interessiert, ob man... weil das ist was mich an der Fritzbox, sagen wir mal, oft ein wenig ratlos zurücklässt, ist das Thema Monitoring, was kommt denn von außen tatsächlich rein, und so Filterungen auf IP-Basis, dass du mal sagen kannst, wer greift denn überhaupt von außen auf meine genatteten Geräte und so weiter zu? Das ist was, so eine Art Regelwerk, Monitoring und so, das fehlt mir ein bisschen in der Fritzbox, weil da kannst du halt nur einstellen, ja, entweder alles halt, geht halt alles durch, oder es geht halt nichts durch. Also so, da gibt's nur an, aus. Und da jetzt zum Beispiel mal zu sagen, ich hätte das früher ganz gern gehabt, dass ich gesagt hätte, ja, VPN wäre super, also VPN bitte einschalten, alles möglich von VPN, aber zum Beispiel nur von unserer Büro-IP-Adresse. Mhm. Also, weil es gab mal so eine Zeit, das ist jetzt über 2 Jahre her, wo man ab und zu von zu Hause, weiß nicht, ob ihr erinnern könnt, da ist man in der Früh aufgestanden und hat sich angezogen, ist in so ein Auto gestiegen und an einen anderen Ort zum Arbeiten gefahren. Und damals hätte ich das sehr gut gefunden, wenn man einfach hätte sagen können, VPN ja, aber bitte VPN nur von dieser IP-Adresse. Also einfach, um so ein zusätzliches Sicherheitsding reinzumachen. Und das ging in der Fritzbox einfach nicht. Da konnte man nur sagen, alles oder nichts.
Nö, also das
solche Sachen gehen Unified vermutlich.
Ja, ja. Ja. Also das geht, das funktioniert aber eigentlich ganz gut. Was mir dann wieder aufgefallen ist, wo ich jetzt gerade eine Lösung dabei bin zu suchen, zum einen wir nutzen tatsächlich Festnetztelefonie, habe ich festgestellt.
Wer ist wir?
Also meine Frau und ich, ab und zu nutzen wir
wenn die Eltern anrufen?
Nein, auch wenn wir rausrufen, nutzen wir teilweise Festnetztelefonie. Keine Ahnung, vielleicht bin ich noch zu alt, mich auf dieses Mobile-Only-Lifestyle einzustellen. Aber
also aber was ich tatsächlich nutze, und das passt vielleicht da jetzt auch ganz gut dazu, unsere Eltern rufen ja hier an und die Oma, also ja. Wir haben noch eine Oma, die ruft ja hier an und die ruft ja hier auf dem hier Fritz-Neck-Phone an, das halt eigentlich mittlerweile stationär ist, weil keiner hat Bock, das rauszuholen aus dieser Station, und dann bin ich eigentlich schon ganz froh, wenn das Handy klingelt und ich nicht an dieses Ding hin muss.
Genau, und da sind wir dabei, bei Fritz gibt's ja diese Fritz-Phone App auf dem Handy, die jetzt so übergangsweise auch mal kurzzeitig von extern funktioniert hat. Das heißt, du konntest, ich glaube, innerhalb von vor zwei, drei Versionen haben sie das mal eingeführt, dass du dich von extern quasi auf die Fritzbox verbinden konntest. Total magic. Dass du, wenn du unterwegs bist, quasi auch übers Festnetz telefonieren konntest.
Das ging ja über VPN immer schon.
Ja, aber VPN ist halt auch blöd, weil das iPhone halt nicht so zu bewegen ist, wirklich zu 100% Safety-Verbindung immer aufzuhaben. Und wenn du dann angerufen wirst und dein Handy gerade nicht im
VPN angerufen werden ist blöd, aber selber jemanden anrufen, das funktioniert.
Also aber diesen ganzen Kack brauchen wir eigentlich nur deswegen, weil die Telekom und Vodafone und ich glaube, Mnet genauso, diese blöde Rufnummer, also diesen SIP-Anschluss an deine DSL-Leitung oder an deine Internetleitung koppelt. Also theoretisch
wäre es. Du brauchst das ja eigentlich nur, weil du keinen Mobile Lifestyle hast.
Ja, aber auch wenn ich einen Mobile Lifestyle habe, wäre es technisch kein Problem, sich mit einem SIP-Client auf dem Handy, mit, keine Ahnung, Groundwire oder wie sie immer heißen, mit dem Anschluss der Telekom zu verbinden und dann von unterwegs aus über deine Festnetznummer telefonieren zu können. Wenn
das
du zum
ist ein
Beispiel
Problem, das ich nicht
Leuten,
habe, weil
wenn du zum Beispiel Leuten auch nicht deine Handynummer geben willst, weil die Handynummer im Gegensatz zur Festnetznummer halt auch impliziert, dass dir jemand eine blöde SMS schreiben kann oder dich auch anrufen kann, wenn du es gerade nicht willst, wenn du unterwegs bist mit dem Handy. Deswegen habe ich das eigentlich immer getrennt. Aber
echt? Stefan, wie ist das bei dir?
Jede Sau hat meine Handynummer. Das ist wirklich so. Also,
und du gehst halt einfach nicht hin, wenn du nicht willst, oder?
Abgesehen von allen Kolleginnen und Kollegen beim HZV, die mich gerne jede
bei denen du eh nie hingehst. Ach so,
Tages- und Nachtzeit anrufen können. Ich habe da auch echt keine Bedenken, hinzugehen, zu sagen, ja, heute nicht. Dankeschön. Tschüss. Mhm. Oder die andere Variante, halt automatisch eingeschaltet, nicht stören und lass mich in Ruhe. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist also
dann
inzwischen ist es bei mir echt unerheblich, ob sie noch 10 Leute mehr haben oder 10 Leute weniger.
Also ich habe auch wirklich festgestellt, dass es jetzt, also ich gebe ja die Telefonnummer eh schon fast nie raus, weil egal, wo ich jetzt mittlerweile hingehe, da heißt es ganz
weil
oft...
Weil du den Fehler gemacht hast, dass du sie mir gegeben hast.
Ganz ehrlich, das stört mich überhaupt nicht. Immer noch den Martin
belästigen.
Ja, aber das stört mich auch nicht. Also darum geht's mir gar nicht. Mir geht's ja um solche Anrufe von Leuten, also von Firmen oder so. Und da habe ich jetzt, was in letzter Zeit wirklich gut funktioniert, ich habe jetzt 3-mal schon widersprochen und gesagt, nein, nicht mehr anrufen. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, also selbst bei meiner Bank, wenn ihr mich kontaktieren wollt, dann schickt mir eine E-Mail, dann können wir das machen. Hm. Und die halten sich dann auch daran. Also das heißt, ich versuche Telefonanrufe von Firmen, vor allem von Firmen, die dann für mich, obwohl ich mit denen eine Geschäftsbeziehung habe, trotzdem eigentlich Cold Calls sind, die mich halt anrufen und sagen, oh, wir wollten mal wieder einen Termin mit ihnen ausmachen. Nee. Dem habe ich jetzt schon 3-mal widersprochen und die halten sich da auch dran. Und alle anderen, wenn mich privat jemand anruft, wenn mir der Stefan anruft und ich gehe nicht hin, dann und ich sehe es dann, dann schreibe ich ihm eine Nachricht und sage, du, was war denn? Und dann machen wir das einfach per Nachricht und dann ist gut. So mache ich das eigentlich mit fast allen anderen auch.
Also ich habe da auch
abgesehen davon, dass ich beim Stefan natürlich immer ans Telefon
immer würde. Selbstverständlich. Ja.
Und wenn der Stefan mich
deswegen,
per Signal und
deswegen,
anschreibt,
und ist deswegen rufe ich und deswegen rufe ich dich nicht an.
Aber wenn du mich anschreibst, antworte ich eigentlich immer sofort.
Okay, ich sehe, vielleicht ist mein Tipp oder meine Erkenntnis jetzt aus den letzten Wochen, wo mir dieses Problem zum einen hier privat immer wieder auf die Füße gefallen ist, zum anderen aber auch im Geschäft auf die Füße gefallen ist, weil wir im Geschäft eine relativ dicke Standleitung haben und eine relativ dünne Leitung von Mnet, wo der Zip-Trunk drüber läuft. Und Mnet, obwohl wir sagen, wir wollen die Leitung ja weiterhin behalten als Backup zum Beispiel, wir wollen nur diesen blöde Telefonnummer, die unsere Telefonanlage nicht über die dünne Leitung, sondern über die dicke Leitung ansprechen, es nicht gebacken kriegt, es zu erlauben. Deswegen habe ich jetzt eine Lösung gefunden oder einen Dienstleister gefunden, der eigentlich nichts an, und wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich Zuschriften, dass das Letzte ist und dass der kleine Kinder im Keller hat und dass der seine Fahrer regelmäßig zum Polarbärenschlachten fahren.
Ist der Anbieter aus Russland? Weil dann
nein,
wäre ich jetzt
nein,
ein bisschen
nein,
vorsichtig.
Nein, ist er nicht. Und zwar habe ich die Firma, jetzt weiß ich selber nicht mehr, wie sie heißt. Easybell heißt sie. Easybell gefunden. Easybell vergibt Telefonnummern, Telefonanlagen und Internetanschlüsse. Und die sind von überall aus nutzbar. Also wenn man irgendwann mal eine Telefonnummer braucht oder einen Zip-Trunk braucht, also mehrere Telefonnummern mit Durchwahl, kann man sich bei Easybell relativ einfach und ohne Laufzeit und ohne Probleme Dinge zusammenklicken, um für relativ wenig Geld Telefonie zu ermöglichen. Und zweites Learning, was ich nicht wusste, was mir ein bisschen das Vertrauen in das Jahr 2022 wieder zurückgegeben hat. Stefan, wusstest du, dass du aus einem Festnetzvertrag jederzeit eine Telefonnummer rausnehmen kannst und zu einem anderen Anbieter umziehen? Also mir war das bewusst, dass es mit einem Handyvertrag geht, aber ich habe gedacht, bei einem Festnetzvertrag sind wir immer noch auf dem Stand, dass du irgendwo hinfahren musst, einen Fax an der Brieftaube festtackern und dann irgendwas im Hintergrund passiert, was wilde Geschichten macht.
Also zum einen wollte ich gerade so ein ganz bescheuertes Bit machen, so bing, und dieser Podcast ist präsentiert von Easybell. Ja. Bing. Das war das eine, der war jetzt echt schlecht. Weil da zu spät war. Zu der Festnetznummer, also da muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, mich ja. Echt? haben wir auch gemacht, und zwar aus exakt demselben Grund, den du vorher erwähnt hattest, Oma ruft an. Und es ist bei uns tatsächlich eine Person, die noch auf dem Festnetz anruft. Alles andere ist mir da dann relativ egal. Deswegen haben wir da auch ein völlig rudimentäres Setup. Aber dennoch, ne, also das Telefon funktioniert, man könnte darüber auch telefonieren. Wie ist es bei euch?
Wenn ja, aber sagst, warte mal, also was war dir bewusst, dass du die Telefonnummer, wenn du einen
umziehen kann,
aber umziehen, mitnehmen kann. Umziehen räumlich oder umziehen, ich muss mal kurz. Was verstehst du unter umziehen? Umziehen zu einem anderen Anbieter oder umziehen zu einem anderen Raum oder zu einem anderen Haus?
Also mir. Ja, sowohl als auch. Also wir haben die Festnetznummer, die wir woanders hatten.
Ja. Also solange das im gleichen Vorwahlbereich ist, ging das ja schon immer. Aber meines Wissens war das immer verknüpft mit entweder einem räumlichen Umzug oder einer Kündigung von einem Vertrag und zum Beispiel Umzug zu einem anderen Anbieter, wenn du zum Beispiel von Vodafone zur Telekom gewechselt hast. Was wir aber jetzt gerade gemacht haben, mein Telekom-Vertrag hier, DSL, der läuft einfach weiter und ich habe bei EasyBay gesagt, diese drei Rufnummern von meinen fünf möchte ich gern möchte ich gern zu dir ziehen. Dann hat er so ein Schreiben aufgesetzt, das musste ich unterschreiben, hinfaxen. Und eine halbe Stunde später habe ich die Bestätigung bekommen, dass zum Ende des Monats die Rufnummern dann bei EasyBell landen. Und nochmal fünf Minuten später habe ich eine Mail von der Telekom bekommen, dass ich habe ja drei Rufnummern zu meinem Anschluss. Jetzt habe ich dann eine weggezogen davon. Das heißt, die wird aufgefüllt mit einer neuen Nummer, die einfach eine komplett neue Nummer ist. Und das fand ich schon interessant, dass es zum einen so schnell geht und vor allem auch, wie gesagt, ohne dass ich irgendwo hinfahren muss und einen Fax an eine Brieftaube tackern.
Bing. Dieser Podcast wird präsentiert von EasyBell. Bing. Entschuldigung.
Ja, so ist das. Und
aber warum? Also ich habe es jetzt. Erklär es mir nochmal für Dummies bitte. Was war jetzt der Anwendungsgrund dafür,
dass ich Festnetz benutze?
Dass du diese eine Nummer von woanders wohin?
Also sag, dass ich auf mein Handy eine App laden kann, eine SIP App. Also wie zum Beispiel Groundwire, wo sich mit SIP-Geräten verbindet, dann die Serverdaten von meinem neuen EasyBell-Vertrag, da eintragen kann. Es gibt natürlich auch SIPgate und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Also da gibt's ja ganz viele, die sowas grundsätzlich anbieten. Bei EasyBell ich jetzt drüber geschaut, weil es mir im Geschäft halt auch damit machen. Ich trage da einfach die Serverdaten ein und kann dann mit meinem Handy, sobald das Handy Internet riecht, kann ich damit mit meiner Festnetznummer telefonieren. Das ist cool. Egal, ob ich daheim bin, ob ich unterwegs bin, ob ich im Urlaub bin, ob ich sonst irgendwo bin.
Ja.
Das ist der Use Case. Weil tatsächlich, ich habe...
Dann kriegst du auch keine WhatsApps von Nazis.
Gut, also so wie ich. Ich kriege grundsätzlich keine WhatsApp von Nazis, weil ich kein WhatsApp mehr habe. Aber
richtig.
Aber ich kriege inzwischen SMS, weil ich einmal so einen blöden Geschäftspartner per Handy angerufen habe, weil ich aus Versehen in der Telefon-App auf meinem Handy war und nicht in der 3CX-App und den angerufen habe. Und dann kriege ich tatsächlich eine SMS von dem Hoshi, der mir irgendwie nachts um 1, glaube ich, so eine blöde Bestätigung schickt, dass das ja total toll war, dass wir heute miteinander gesprochen haben. Also mal abgesehen davon, dass ich nicht weiß, was mit den Leuten nicht stimmt und dass ich der jetzt definitiv nicht in meinem ich möchte mit dir Geschäfte machen Umfeld jetzt bewegt. ist genau das der Grund, warum ich Festnetz immer noch total toll finde.
Ich bekomme inzwischen Anrufe von Europol. Also natürlich nicht von Europol, aber
das war schon. Ach so, bei mir, bei mir, ich bekomme E-Mails von reichen Frauen aus dem Senegal. Ja, genau.
Aber E-Mails sind einen Tacken leichter zu ignorieren.
Ja, wobei, also was echt krass ist.
Das ist aber wirklich schwierig, so gerade in diesen CVD-Schichten, wenn dann auch mehrere Telefone auf dich weitergeleitet sind und du gehst halt bei jeder Handynummer hin, weil, weiß ja nicht, könnte ja irgendwas explodiert sein.
Klar.
Und dann sagt er irgendwie so eine Telefonstimme: Hallo, hier ist Julia von Europol. Ihre Deutschland-ID wurde gerade kompromittiert. Also, ja, halt's mal. Aber, na,
mir ist das,
es ist halt anstrengend, glaub, einfach.
Michi, die habe ich, glaube ich, geschrieben. Ne? Ich bekomme ja auf dem Festnetz, also wirklich nur auf dem Festnetz, relativ viel Spam-Anrufe. Also, dass man anruft und dann nach 8 Sekunden kommt: Sie haben gewonnen von irgendeinem Lotteriezeug. Das ist ja noch, da legt man einfach auf. Aber letztens hat mich jemand, also das passiert mir ja öfter schon, hat jemand von der Microsoft Technical Hotline angerufen. Und dann habe ich die da erzählen lassen und dann habe ich zu ihr gesagt: Wissen Sie, ich habe kein Windows. Das gibt es bei mir nicht. Und bisher war es so, also nur für alle, die zuhören, das heißt Tipp, bisher war es so, dass die dann einfach aufgelegt haben. Und weißt du, was sie jetzt gesagt haben? Kein Problem, ich verbinde sie mit unserem Mac-Department. Also die haben uns echt genannt. Bisher hat das wunderbar ausgereicht zu sagen: Bei mir gibt's kein Windows. Alles gut, geil, verpiss dich einfach. Geil. Aber nein, jetzt mich verbindet sie mit unserem Mac-Department. Und dann so: Nein, brauche ich nicht. Wobei das ist schon krass. Also das ist echt krass, wie oft die auch hier anrufen. Es ist, Festnetz ist einfach Kacke.
Wollen wir über Macs reden?
Bevor wir über Macs reden, ich würde noch gerne kurz
vorher. Gehst du dann ins Bett oder wie?
Ja, genau. Ich weiß ja nicht, wie lang es heute noch geht. Nein, ich hätte gerne eine ernsthafte Meinung von euch. Wir leben gerade in furchtbaren Zeiten für Menschen, die östlich von uns wohnen. Eine Hackergruppe, die wir alle kennen, zumindest deren Namen, hat angekündigt, einen Krieg gegen Putin führen zu wollen. Anonymous will Konten hacken, will Staatsgeheimnisse preisgeben, will Kollaborateure auch in der Ukraine identifizieren und veröffentlichen. Und mein allererster Impuls, also ich habe dieses Video gesehen und das hat ja dann auch immer was sehr, wie soll ich sagen, schon was Heroisches, wie dieses Video dann auch produziert ist, war so: Ja, komm, give it to him. Zweiter Impuls ist so: Ah, das kann nicht gut sein. Nachgewiesenerweise sind jetzt Operationen von denen erfolgreich gewesen. Also die haben bei Rosneft zum Beispiel, also bei dem TV-Sender, auch Daten geklaut, haben offenbar auch über den TV-Sender Bilder aus der Ukraine ausgespielt. Wie steht ihr zu sowas?
Ich würde ganz gerne mit etwas antworten, was Elon Musk ja jetzt gesagt hat, dass er gesagt hat, dass...
Da bin ich vorsichtig, weil er hat auch gesagt, dass er gerne
Putin
zum Kampf rausführt. One versus one.
Nein, aber er hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt nur richtig zusammenbekomme, er hat gesagt, dass wenn alle Angst vor einem Atomkrieg haben, dann sollte man sich lieber mal Gedanken darüber machen, was ein Cyberwar anrichten kann. Und da muss ich sagen, ich finde, die Welt, egal welche, geht schon sehr leichtfertig mit diesem Thema um. Heute kam zum Beispiel hier, natürlich muss man die deutsche Bundesregierung Teile der Ministerpräsidenten da interviewen und sagt, hey, haben Sie schon was gegen Cyberabwehr gemacht und so? Und ja, ja, haben wir schon, ganz toll Cyberabwehr und so. Mhm. Aber ich glaube, dass das Thema grundsätzlich brutal unterschätzt wird. Und das halte ich für schon einigermaßen blauäugig zu sagen, ach, da trifft's immer nur, die tun immer nur den Bösen weh. Also, da wird einfach immer nur, also, das kann jetzt zu einem Staat wie Deutschland kann das nicht passieren, sondern nur die Bösen wird's erwischen. Also, ich finde es schon, vielleicht meine Grundhaltung dazu ist, dass ich diesen Fog of War jetzt auf beiden Seiten mal wenig glaube, was da jetzt so passiert, glaube ich, nicht wenig, aber was nicht neutral belegt ist, ist in den Nachrichten immer sehr schwer zu fassen. Ich glaube auch, dass es ein paar Dinge gibt, wo wir jetzt diplomatisch gucken müssen, wo wir dann in einem halben Jahr stehen, weil ich glaube jetzt nicht, dass wenn jetzt irgendwann hoffentlich bald da es irgendwie eine Art von Waffenstillstand gibt, dass es da jetzt so ein großartiges komm, war jetzt nicht so schlimm, passt schon alles wieder. Gibst halt die Flugzeuge wieder zurück und dann passt es schon alles wieder. Also es wird jetzt schon weltpolitisch ein sehr spannendes Thema. Und man neigt ja immer dazu zu sagen, die Unterstützung, alles was der Ukraine hilft, ist gut. Also das ist ja eigentlich auch so. Aber mir macht sowas schon, ich habe vor sowas schon großen Respekt, weil man einfach nicht weiß, für was das eingesetzt werden kann. Wenn das jetzt hier vielleicht für was Gutes eingesetzt werden kann, dann kommt der Nächste, der macht mal seinen Geldbeutel auf und dann heißt's, wir wollen mal hier so ein Land irgendwie platt machen, hier mach mal. Also welche Möglichkeiten das sind, finde ich schon gruselig eigentlich.
Also ich glaube, dass das auf der einen Seite stark überschätzt und auf der anderen Seite aber auf einem ganz anderen Feld unterschätzt wird, was da passiert. Also ich glaube nicht, dass, also ich halte Anonymous dafür ziemliche Schaumschläger, was die machen können und was die machen wollen und was die machen werden. Ganz banal deswegen, weil du nicht so ein Land in der Woche hackst. Das kriegt keiner hin. Also das Ding ist, wenn du ein Land angreifen willst, deswegen funktionieren ja auch diese Cyber-Scheiße, die da die Bundeswehr macht und Hackback und keine Ahnung, was sie alle haben wollen. Das funktioniert nicht. Wenn du in ein System, in ein wirklich gut gesichertes System, wo ich jetzt mal davon ausgehe, dass die Russen, die ja die eine ganz andere Einstellung zu Technik haben, die auch die Technik und Hacken und keine Ahnung was ja in der quasi ab der Grundschule aus schon als Schulfach haben, weshalb ja auch die meisten Hacks eigentlich von russischem Boden ausgehen, wo ja auch diese ganzen Scammer und diese ganzen wir wollen 15 Bitcoins, dann verschlüsseln wir deinen Computer. Die gehen ja meistens von russischem Boden aus und die funktionieren ja nur deswegen, weil quasi so ein Gentleman Agreement besteht, hey, greift ihr mal nicht russische Staatsbürger an, dann lassen wir das so weit laufen, wie es geht. Ich glaube, dass wir da ein ziemliches Ungleichgewicht haben, was die Methoden und was die Kapazitäten und auch die Kenntnisse in den Hackergruppen angeht. Also ich glaube einfach, dass Anonymous da einfach nicht die Möglichkeit hat, so schnell jetzt kritische Infrastruktur zu hacken. Weil so ein Hack, der dauert Wochen, der dauert Monate, um so in so ein System einzubringen. Und
sorry, da würde ich jetzt gerne kurz mal einhaken. Was würdest du als kritisch betrachten?
Also kritische Infrastruktur wäre für mich, wenn sie es wirklich schaffen, einen Stromanbieter oder ein Stromkraftwerk zu hacken. Also einfach irgendwie Kraftwerke zu hacken, Stromnetz zu hacken, Telekommunikationssysteme zu hacken.
Aber tatsächlich ist die Informationsstruktur nicht auch eine kritische in Russland?
Ja, sehe ich.
Also aber insbesondere in Russland.
Aber ja, was haben sie denn geschafft? Sie haben Kreml-EU gehackt und sie haben kleine Sachen gemacht. Also das Ding ist einfach, ich glaube nicht, dass das, was sie erreicht haben, dass das ausreicht, um einen Impact zu haben über einen Blogpost auf der Tagesschau.de hinaus. Das sind einfach so nette Anekdoten, die man erzählt. Jetzt schau mal, da kam irgendwann ein Bericht auf RT irgendwie, weil es halt witzig war, oder die haben irgendein Defacing von irgendeiner Seite gemacht, oder die haben Denial-of-Service-Angriffe auf irgendwelche russischen Internetseiten gemacht. Das sind Dinge, das sind kleine Nadelstiche, die tun aber nicht weh und die tun auch in der Menge nicht weh. Wirklich kritisch wäre es ja, wenn sie es schaffen würden, zu sagen, wir schaffen es jetzt, dass Moskau 2 Stunden keinen Strom hat oder sowas. Das wäre Dinge, wo ich sagen würde, das sind wirklich massive Angriffe, oder das sind Angriffe, die einen Impact haben. Und dann sind wir auf der anderen Seite unterschätzt, wenn sowas passiert, wenn wirklich Anonymous jetzt schaffen würde, Moskau 2 Stunden Strom wegzunehmen, dann haben wir da halt immer noch diesen Putin, der das als kriegerischen Angriff sehen würde und dann halt darauf reagieren wird. Und dann ist es nämlich ganz schnell vorbei mit irgendwelchen witzigen Posts auf Instagram oder sowas, sondern dann ist es was wirklich massiv negativ als Angriff ausgelegt werden kann, wo dann Putin ganz schnell einen Schuldigen findet und vielleicht damit rechtfertigt, nochmal härter vorzugehen. Also das finde ich kritisch. Da auch ganz, ganz interessant, eine der letzten Logbuch-Netzpolitik-Podcasts, die 424 war das, wo genau das thematisiert worden ist, wo einfach gesagt wurde, also so ein Zugriff auf ein kritisches System, wenn du den hast, das ist ja nicht so, dass sich jemand hinsetzt und in 2 Stunden irgendwie Tschernobyl hackt. Oder keine Ahnung was hackt oder Grundremmingen hackt, sondern du musst dich ja erstmal in dieses System reindenken. Du brauchst irgendwas, wo du einen Ansatzpunkt hast, reinzukommen. Das sind ja meistens dann irgendwelche Mitarbeiter, die einfach irgendwie Blödsinn machen oder ein falsches Passwort haben. Und dann, das ist ja wochenlange, monatelange Vorarbeit, und dann, wenn du diesen Zugriff hast, dann nutzt den ja auch nicht sofort, sondern du nistest dich da erstmal ein, du versuchst deine Spuren zu verwischen, du versuchst irgendwie einen zweiten Zugang zu kriegen, dass du einfach mal, auch wenn da ein Audit drüber läuft auf so ein System, dass du den Zugriff nicht verlierst, dass du einfach mal dich da solide einarbeitest. Und genau sowas wird definitiv passiert sein. Also sowas wird von Russland aus in ganz vielen westlichen Systemen, und das ist das, was der Martin auch gesagt hat, ich glaube nicht, dass wir uns da in Sicherheit wiegen können und uns sagen, und sowas kann in Deutschland nicht passieren. Also ich gehe mal davon aus, dass einige Systeme in Deutschland jetzt schon oder in Europa allgemein, dass in einigen Systemen Hintertüren sind, die einfach noch nicht entdeckt worden sind und die im Falle eines Falles relativ schnell genutzt werden könnten, wenn es jemand wirklich drauf anlegt. Und das sind diese kriegerischen Maßnahmen, wo es dann aufhört, Spaß zu machen. Und das sind einfach das, wo uns wehtun würden und wo Putin auch wehtun würden.
Also jetzt mal, das eine ist ja, es gibt ja nicht umsonst Bedenken gegen bestimmte 5G-Hardware-Hersteller. Also das muss man ja auch nochmal ganz klar an der Stelle sagen. Also deswegen, ich unterstütze jetzt es nicht, also ich kann es jetzt nicht widerlegen, aber ich glaube, dass ein großer Teil dieser Angriffe nicht nur aus diesem Raum kommt, sondern dass es da auch im chinesischen Bereich bestimmt einige Sachen gibt, die da viele Sachen schon aus sich eingenistet haben, weil den Begriff finde ich eigentlich auch ganz gut. Ich glaube auch, dass es in der russischen, vielleicht nicht in der russischen Infrastruktur, aber bestimmt in den russischen Medien und so weiter bestimmt Leute gibt oder bestimmt Sachen gibt, die ausgenutzt werden, weil wir wissen einfach, dass das größte Problem nicht das das die technische Infrastruktur ist, sondern das größte Problem ist der Mensch einfach. Wir wissen immer noch, also wir können hier im Podcast auch noch 100 Mal über Passwortsicherheit und so weiter sprechen. Es ist einfach immer noch so, dass es ganz viele Leute überhaupt nicht interessiert. Sicherheit ist einfach ein Thema. Ja, also wer will denn schon mein Passwort haben? Was kann er denn damit schon anfangen? Ja, und da fangen dann oft einfach solche Einstiege in Systeme an. Nichtsdestotrotz ist es so, dass bei allem, was man so hört, gibt es zwei Lager in den Medienbereichen in Russland. Also die einen sind, denen das schon so bewusst ist, aber die sagen, man kann jetzt nichts dagegen machen. Und die anderen sind ja so diese Treuen, die sagen, die glauben das vielleicht eher. Und wenn du so konditioniert bist auf dieses Thema, dann wird das auch nichts bringen, wenn da jemand mal hinter der Nachrichtensprecherin hochspringt und eine Botschaft hochhebt, oder wenn irgendwas in dem Bereich publiziert wird. Vor allem, weil man ja auch sagen muss, ich kann es nur immer wieder sagen, in dem Medienbereich, im Fog of War oder wie immer man das auch nennen will. Wir haben jetzt ja auch jetzt wieder Bilder gesehen, wo es hieß, ja, da sieht man zerstörte Häuser und so weiter, und dann kam halt raus, dass es aus dem Jugoslawienkrieg war. Das sind halt Dinge, die du, also das leider Gottes ist es so, dass alles, was nicht wirklich unabhängig belegt ist, muss man erstmal anzweifeln. Und das gibt halt Menschen, die machen das eher, und es gibt halt Menschen, die tun das halt nicht. Und ich meine, wir brauchen nicht über 2 Jahre Pandemie sprechen, da war ganz viel, wenn bei Facebook einer das so geschrieben hat, dann sind ganz viele drauf angesprungen und haben gesagt, ja, das muss so sein, weil der hat, also ob er Doktor ist oder nicht, ist ja egal, aber der schreibt halt als Doktor, dann wird schon stimmen. Und diese gesamte Informationspolitik,
wir vermischen gerade. Und das, was du sagst, Martin, ist hast du völlig recht, bin ich komplett bei dir. Ich wäre aber gerne noch mal ganz kurz bei dieser Ankündigung geblieben von einem, keine Ahnung, IT-Kollektiv oder wie man auch immer sie nennen möchte, von Menschen, die hauptsächlich wahrscheinlich aus der westlichen Welt kommen und sagen, wir greifen jetzt Putin an. Ist das wo man dahinter jetzt steht, wo man sinnvollerweise sagt, ja, das ist ja, das jetzt ist so ähnlich. Das ist so ähnlich. Ne, warte mal kurz. Das ist so ähnlich wie die Hilfe, die sie Humidica jetzt hier aus Kaufbeuren leistet, halt auf einer anderen Ebene. Also die fahren dahin und geben den Menschen, die aus der Ukraine flüchten, Decken. Und die kämpfen praktisch, auf einer anderen Ebene für die westlichen Werte, jetzt mal sehr pathetisch gesagt, oder es ist eher was so, schwierig.
Ich möchte da mal jetzt vielleicht mit eine Gegenfrage stellen. Wenn diese Gruppe so mächtig wäre, hätten die Vereinigten Staaten dann einen möglicherweise von russischen Hackern entschiedenen Wahlkampf für die US-Präsidentschaft einfach so hinnehmen können? Also, das steht ja immer wieder im Raum, dass es mit sehr starker Unterstützung von Hackern, von Trollen, nicht Trollen, aber von Fake News aus, also gestreuten Fake News, dass wir es geschafft haben, einen amerikanischen Präsidenten ins Amt zu verhelfen. Also ich bin da fast ein bisschen bei Michi, ich weiß nicht, also moralisch kann man das für toll finden, wenn die das machen, und ich finde auch jede Minute Sendezeit und jeder, der die wahren Bilder sieht und jeder, der davon überzeugt ist und jeder, der die Wahrheit sieht, ist gut. Aber Momentan habe ich auch noch nichts gesehen, was mich davon überzeugen würde, dass die diese Macht tatsächlich haben.
Und ich glaube, auf die Frage, okay, auf die Richtung, wo der Martin hin will, also ich halte es für zumindest kritisch, wenn nicht gefährlich, was da passiert. Also sollten die wirklich einen Überraschungserfolg erzielen, glaube ich, dass die Auswirkungen, dass die nicht absehen können, was das für Auswirkungen hat. Also was jetzt so, wenn wirklich irgendwas passiert, wie, keine Ahnung, wie gesagt, Moskau hat 2 Stunden mal keinen Strom oder sowas, oder Putins Flugzeug stürzt ab oder keine Ahnung was immer passieren kann. Ich glaube, dass dann ganz schnell der Hackerbube mit der dann doch gar nicht mehr so witzig findet, wenn AK-47 von hinten plötzlich im Anschlag hängt. Also
ja, aber ist das realistisch? Also das müssen wir ja auch mal überlegen. Ist es realistisch, wenn gibt es auch für etwaige Vergeltungsmaßnahmen dann überhaupt ein Ziel? Also das müssen wir, die Sache müssen wir ja ganz klar uns also, immer wieder vor Augen halten.
Lass mich es anders formulieren. Ich glaube oder ich bin der Meinung, dass in dieser Hacktivism-Gruppe, nennen wir es mal so, dass in dieser Hacktivism-Gruppe viel Unbedarftheit an Stellen ist, diese, wo sie nicht angebracht ist, nämlich genau sowas zu versuchen und vielleicht dann doch das letzte Quäntchen Wissen nicht zu haben, dass man auch seine Spuren verwischt oder sowas oder dass man vielleicht dann in Euphorie verfällt und dann doch mal damit angibt oder dass dann, ich meine, was bis jetzt ja, was ihnen zugute gehalten wird oder was ich ihnen zugute halte, bis jetzt hat sich ja noch kein Sprecher rauskristallisiert. Also es ist ja immer unter diesem Deckmantel geblieben. Es ist schon immer sehr im Nebel und das war jetzt noch nicht irgendwie die Liste der Mitglieder veröffentlicht oder sowas. Oder jemand hat sich hingestellt und sagt, ich bin jetzt der Sprecher von dem Kollektiv oder sowas. Das hat sich ja schon durchzogen, dass sie da relativ weit im Dunkeln agieren. Aber ob dann wirklich der aus Zufall vielleicht das Passwort errät vom Putins Privatsekretär, ob der dann noch die Vorsicht walten lässt, die dann angebracht ist, halt vielleicht dann nochmal einen Torknoten weiterzugehen und nicht über seine IP-Adresse das rauszufinden. Ich meine, das ist dann so die Frage, wo ich dann sage, vielleicht ist das dann jugendlicher Leichtsinn und der dazu irgendwas führt, was für die einzelne Person dann auch gefährlich werden kann. Weil die Computerforensiker und die Hacker in Russland, die sind ja auch nicht blöd. Also die.
Ja, aber weiß man das eigentlich?
Die sind ja weltführend.
Ja. Aber sogar. Ich meine, das müsst ihr mir jetzt mal sagen. Wie ist denn eigentlich diese, sagen wir mal, diese kritische Infrastruktur, die ja häufig, sagen wir mal so, veraltet ist, nicht netzwerkangebunden ist und so weiter. Wie ist denn das in Russland eigentlich? Weil ich meine, es ist ja jetzt so, wir kennen ja alle die Maßnahmen, die westlichen Länder jetzt gemacht haben. Jetzt kriegen die ja keine Chips mehr. Also Intel, AMD, also keiner liefert mehr Chips. Keiner liefert mehr, also klar, die haben jetzt noch, die werden jetzt vermutlich mal alles beschlagnahmen, was noch im Land ist und so weiter. Das ist schlimm genug, aber was meint ihr, wie lange kann denn sowas gut gehen? Wie lange kann denn so ein Land sagen, so, ach, verdammt, mir ist jetzt hier der Computer verreckt, der irgendwas ganz Wichtiges macht. Ja, jetzt kriege ich keine Ersatzteile mehr. Muss ich mir jetzt selber was zusammenlöten oder, also, das ist ja auch eine Rolle spielt in unserer informationstechnologischen Welt.
Das ist auch das, was mir so ein bisschen die Sorge macht. Oder zum einen die Hoffnung, zum anderen die Sorge. Ich glaube, dass dass eigentlich dieser Krieg in unserer vernetzten Welt zum einen gar nicht mehr stattfinden hätte dürfen, weil jedem hätte eigentlich bewusst sein müssen, also zumindest nicht bewusst, aber jeder hätte zumindest wissen müssen, wie die Abhängigkeiten sind. Ich weiß jetzt nicht, ob Putin und seine Vertrauten mit der Vehemenz gerechnet haben, wo es tatsächlich die Sanktionen gekommen sind. Und ich glaube, dass sie vielleicht auch an der Stelle dann auch zu kurz gedacht haben, was dann wirklich letztendlich passiert. Ich meine, sie haben natürlich recht gehabt, dass ein paar so kapitalistische Firmen wie jetzt Nestle oder sowas, der Wurstinger Sepp machen und dann trotzdem mit Russland noch Handel machen oder sich aus Russland nicht zurückziehen wollen. Aber im Endeffekt ist, glaube ich, schon so, dass sie unterschätzt haben oder dass sie gedacht haben, das geht wahrscheinlich so schnell wie die Krim und irgendwie morgen ist alles vergessen. Ja. Und jetzt halt vor den Trümmern stehen und jetzt müssen wir halt alle gemeinsam irgendwie schauen, dass wir, wie wir da wieder alle wieder rauskommen aus diesem Haufen, aus diesem Scherbenhaufen.
Ja, aber jetzt, also wenn wir jetzt mal für mich, also ihr wisst ja, ich bin so ein Flugnerd, Flugzeugnerd. Wenn ich mir das jetzt anschaue, jetzt ist es ja so, 90% der Flugzeuge in Russland waren entweder in Irland oder in Bermuda registriert.
Genau.
Das ist ja, einfach so. Ja, ja, ja. Jetzt haben die Leasinggesellschaften haben ja die Verträge gekündigt. Das heißt, de facto sind die nicht mehr bezahlt und müssen rückgeführt werden.
Ja.
Gut. Dann hat Bermuda und Irland haben den Flugzeugen den TÜV entzogen. Also das heißt, sie dürften eigentlich nicht mehr fliegen. Jetzt ist es so, also sie dürfen de facto nicht mehr fliegen, weil sie keine Lizenz mehr haben. Ja. Jetzt kommt Russland und sagt, ach, alles gut, wir verstaatlichen die einfach und sagen, es ist mir egal, ob das Flugzeug gar nicht mir gehört, jetzt gehört es mir und ich vergebe jetzt auch einen neuen TÜV für das Flugzeug, dass das wieder fliegen kann. Jetzt ist aber die Frage, wie sieht denn das in so einer Langzeitbetrachtung aus? Weil das ist ja was, wo man nicht mehr zurück kann. Also das ist ja jetzt nicht was, wo man sagen kann, in einem halben Jahr, ach, kommt Schwamm drüber, passt schon, das geht schon alles wieder. Jetzt liefern die Airbus und Boeing liefern keine Ersatzteile mehr. Das heißt, wenn jetzt irgendwann mal so Flugzeuge, vielleicht passiert in Russland leider Gottes ab und zu mal, dass sowas vom Himmel fliegt, schieben die das dann auf, ja, ihr habt uns ja keine Ersatzteile mehr geliefert, deswegen klebt das Blut an euren Händen. Also ich finde das eine Langzeitbetrachtung für sowas total schwierig.
Die Frage ist ja nur PR.
Eigentlich. Ja, ich meine, dass die das so machen werden. Ist, glaube ich, ohne Frage. Die werden es auf jeden Fall im Westen in die Schuhe schieben. Und vielleicht glauben es noch ein paar Leute. Aber ich meine, der Fakt, dass dann ein Flugzeug vom Himmel fliegt, und zwar nicht nur eins, oder dass dann in vielleicht einem Jahr oder so keine Flugzeuge mehr da sind, die fliegen können, weil vielleicht, ich meine, so ein Flugzeug braucht ja auch Wartung. Also ich meine, irgendwann.
Ja, aber man muss es ja nicht unbedingt warten.
Ja, aber.
So ein Flugzeug muss auch meistens über die EU fliegen, was auch schon wieder
Nee, muss es nicht. Nein, das ist.
Nee, aber
habt ihr das nicht gesehen?
Aber also,
ihr seid ja keine Flugzeugnerds. Oh,
wenn
ihr seid
du die große Kurve fliegst. Ach so.
Bitte. Nein, das ist so lustig, weil die fliegen ja momentan, die haben ja Angst, egal wo sie landen, haben sie ja Angst, dass da einfach am Boden jemand steht und quasi so ein Kuckuck draufklebt und sagt, nee, du kommst nicht weiter. Nee. Und deswegen fliegen die ja gerade Routen, die sind abartig, die fliegen, wenn sie in die Dominikanische Republik fliegen, wo ja wirklich noch irgendwie 27.000 Russen sind, fliegen die momentan über Marokko, in Marokko wird zwischengelandet und getankt, die landen nur noch zwischen den Ländern, die sich enthalten haben aus dem Ding. Und das ist einfach, das ist verrückt. Ja, ich meine, das wird auf Dauer, also ich meine, was kann da das Endziel sein? Ich glaube auch nicht, dass der Westen dann irgendwann sagt, machen wir wieder alles gut.
Ich glaube,
du gibst uns, wir wollen wieder unsere Pommes frittieren und dafür darfst du wieder fliegen. Also solche Deals wird es jetzt.
Nee, ich glaube, der hat echt auf Jahrzehnte heraus einfach die russische Wirtschaft zerstört. Und wie gesagt, es ist jetzt die kurzfristigen Folgen sind es die einen, aber die langfristigen Folgen, ich meine, welche Leasinggesellschaft wird denn jetzt an Russland noch, sogar wenn jetzt der Krieg vorbei ist, Flugzeuge leasen? Und wer versorgt die mit Ersatzteilen? Da wird nichts passieren. Ich habe letztens in so einem Bericht gesehen, dass die Chiptechnik zum Beispiel in Russland, die sind noch bei 90 Nanometer. Wir sprechen bei aktuellen Chips von 5 Nanometern. Mhm. Und zwischen 90 und 5 waren irgendwie 20 Jahre Entwicklung im Westen dazwischen. Es gibt auf der ganzen Welt, glaube ich, genau 2 Hersteller, die im 5-Nanometer-Verfahren belichten können. Das ist Jenoptics, eine deutsche Firma, und das ist Intel.
Achso,
TSMC. Nee, das ist Intel. TSMC nimmt Jenoptics-Belichter.
Achso, okay.
Das ist Intel, die Belichter aber nicht rausgeben und auch immer noch Probleme mit dieser 5-Nanometer-Technik haben. Also da ist echt so eine Abhängigkeit davon da. Und da sind halt auch so Dinge wie, wenn dieser Jenoptics-Belichter das Internet nicht mehr riecht, dann schaltet er sich ab. weil der einfach dann einfach fernabgeschalten werden kann oder beziehungsweise sich automatisch abschaltet, so eine Totmannschaltung, und dann lässt er sich, ohne dass die Lizenz von Jenoptik irgendwie abgeglichen wird, einfach nicht mehr zum Funktionieren bewegen und solche Geschichten. Und sogar wenn jetzt irgendwie Russland in Deutschland einfällt und diese Jenoptik-Belichter klaut oder irgendwo in, weiß gar nicht, in Taiwan einfällt und diese Jenoptik-Belichter klaut.
Taiwan macht jemand anders.
Ist es ja trotzdem, also ich glaube, das ist einfach ein Fuck-up, ein Clusterfuck, wo einfach Russland am Arsch ist, egal wie jetzt diese Geschichte rausgeht. Und sogar wenn jetzt wirklich irgendwie der Deal in 2 Monaten ist oder in einem Monat, wir machen alles wieder auf grün, Russland zieht sich zurück, Putin ist gestürzt oder ist aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten und der neue.
Ja, das sehe ich aber, also nein, da bin ich jetzt tatsächlich anderer Meinung. Ich glaube, dass das eine, sagen wir mal, wenn das passieren würde, dann glaube ich, dass man eine Möglichkeit hätte, bestimmte Dinge zu reparieren. Wenn auf beiden Seiten Eingeständnisse passieren würden, ich glaube, dann gäbe es schon eine Möglichkeit. Aber erstens sehe ich diese Möglichkeit nicht, also es ist das eine sehe ich nicht. Und selbst dann ist es so, Stefan hat es vorhin gesagt, wer gibt denn denen noch Geld?
Ja, genau.
Also wer gibt denn denen noch so ein Flugzeug und sagt, hier, nehmt mal ihr das Flugzeug, ihr habt zwar die letzten von mir verstaatlicht, die habe ich jetzt noch nicht wieder, aber nehmt mal hier die neuen. Also das wird doch nicht passieren. Nee. Und jetzt gibt's ja, jeder von uns war schon mal im Urlaub, glaube ich, jeder weiß, dass ein relativ großer Anteil an Touristen auch aus Russland kommt. Mhm. Und das wird Einfluss haben. Also das wird, also ich glaube, die Leute, die jetzt eigentlich ganz gerne in Urlaub sind, die würden vielleicht irgendwie das auch gerne nochmal irgendwann in ihrem Leben machen. Und momentan, also in der aktuellen Situation, sieht es jetzt, Stand heute, nicht so aus, dass das so bald passieren kann. Weil erstens kannst du im Ausland kein Geld mehr bekommen, weil Visa und Master alles gesperrt hat. Du kannst nicht mit dem Geldkoffer hinfliegen, weil das Geld, der Rubel ja auch nichts mehr wert ist. Mhm. Die Wiesen bekommst du nicht. Also
ja.
Die Oligarchentöchter und Söhne, denen ist es egal, weil die leben in London und sonst irgendwo. Denen ist das wurscht. Aber die obere Mittelschicht aus Russland, die hat jetzt gerade schon echt,
ich glaube, die finden das nicht so geil. Da ist schon ein bisschen Druck da.
Naja. Hoffentlich kann dieser Druck auch aufrechterhalten werden.
Und Ich möchte auch noch zu deinem Ansatz vor mit Huawei-Routern von G5-Routern sagen.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es gibt Bedenken gegen gewisse
L5G. Ich teile diese Bedenken nicht, weil das eine Ding ist ja die Hardware, das andere Ding ist die Software. Und die Software, die auf diesen Routern läuft, die stammt zum größten Teil aus der Schmiede der Netzbetreiber. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich glaube, wie es in Europa momentan praktiziert wird, dass da eine gesunde Mischung zwischen Ericsson, Cisco und Huawei zum Beispiel eingesetzt wird, ist eigentlich die Versicherung, dass so wenig Impact wie möglich von außen da erfolgt. Weil ich glaube ehrlich gesagt auch Cisco nicht so. Also ich vertraue da auch Cisco nicht unbedingt mehr
wie Huawei. Sind Cisco so die einzigen, die sind denn sogar die gesagt haben, wir können nicht garantieren, dass wir eine Verschlüsselung nicht vom CIA auslesen können. Ja, das sind schon die.
Und da
brauchen wir jetzt nicht reden.
Also da glaube ich, dass so eine Mischung eigentlich das sinnvoll ist. Ich würde mich jetzt auch nicht zu 100% auf einen Hersteller fixieren, aber ich glaube, dass wir schon...
Außer auf Ubiquiti natürlich.
Ja, auch Ubiquiti hat
bei dir zu Hause. Nein, aber das ist wirklich, es ist echt, es ist irgendwie verrückt, wenn ihr mal überlegt, wie, als wir das letzte Mal unseren Podcast hatten, Da haben wir uns drüber aufgeregt, dass wir vielleicht, oder nicht, wir haben uns nicht drüber aufgeregt, aber da war Maskenpflicht und kann ich, mit welchen QR-Code muss ich zum Essen gehen angeben? Da waren das so die Themen, die relevant waren. Das ist schon echt,
aber
ist schon eine krasse Nummer.
Es ist ja überraschend, dass wir jetzt in den anderthalb Stunden die Russland-Problematik nicht abschließend lösen konnten.
Ich finde, wir sind eigentlich, nein, aber das ist, natürlich hast du recht, aber für mich macht das so den Eindruck, dass mit allen Leuten, mit denen ich spreche, egal ob es jetzt ihr seid oder Freunde von mir oder sagen wir mal mit normal denkenden Leuten aus dem Westen, da stellt sich jeder die Frage, also da fehlt jedem irgendwie die Fantasie, wie eine Exit-Strategie denn überhaupt aussehen kann. Und das ist eigentlich schon das Krasse eigentlich dabei. Also, weißt du, wir reden jetzt, wir sind uns ja alle einig, dass wir hoffentlich, also wirklich, ich hoffe jeden Tag, dass die sich da irgendwie einigen können und vielleicht sowas wie wenigstens mal wie Waffenstillstand und so weiter aushandeln können. Mhm. Aber wie eine wirkliche Exit-Strategie aussehen kann, da fehlt jedem die Fantasie. Mhm. Und das finde ich eigentlich schon krass. Also außer, Stefan, du hast vielleicht jetzt noch so die zündende Idee, die du vielleicht mal vorschlagen kannst.
Die habe ich Wladimir schon geschickt. Hab unglücklicherweise noch keine E-Mail zurückbekommen.
Aber die AK-47 ist auch noch nicht. Die AK-47 ist aber noch nicht bei dir im Anschlag, im Genick.
Ihr seht es dann, wenn sie kommt, möglicherweise. Okay. Hin, ja.
Aber du hast den geblurrten Hintergrund, du musst ihn dann vielleicht.
Aber ich habe ja gerade die Sanktionen vom Kreml betreffen jetzt Biden, den FBI-Chef und Stefan Michalik steht da in.
Ich bin sehr froh, dieses Thema aufgemacht zu haben.
Danke, nein, Stefan.
Ja.
Ich habe eigentlich gedacht, dass wir uns mit einem fluffigen Apple-Thema aus diesem Podcast für diese Folge verabschieden können.
Können wir doch.
Aber
ja, könnt ihr immer
das
noch.
Das geht schnell.
Für die nächste.
Ich glaube, das Apple-Thema geht schnell. Nein, das geht schnell.
Nein, aber ich wollte, also ich bin froh um eure Meinung dazu, weil mir geht's wie Martin. Ich würde gerne eine Lösung hören. Es hat halt einfach keine. Eine.
Da finde ich, abschließend habe ich heute einen Tweet gelesen, der einfach so
witzig. Oh, ein Tweet, dann muss es
richtig sein.
Nein, wirklich, wo war es denn jetzt hier? Da hat einer, auf Twitter sind ja gerade diese Threads a thing, wo einfach so über 25 Threads präsentiert wird, keine Ahnung, bla, mein Take zu irgendwas. Und da hat einer geschrieben, ich habe jetzt lange nachgedacht zur Frage, wie die NATO und die EU in Sachen Ukraine-Krieg verhalten sollte, Waffenlieferung oder nicht, Eingreifen, Flugverbotszone, was hat Putin vor? Es folgt ein Meinungsthread. Und dieser Thread besteht dann aus einem Post, Meinung ist, ich bin kein Experte und es ist mir unmöglich, ein sinnvolles Urteil zu bilden. Deshalb überlasse ich nach denen, die das beruflich machen. End of Thread. Und tatsächlich hat auf diesen einen Thread jemand geantwortet mit seiner Meinung über 5 Threads. Das sagt so viel über die Diskussionskultur auf Twitter wieder, was ich ziemlich witzig fand. Also witzig in der Form von nicht witzig.
Es wär noch ein bisschen besser gewesen, wenn Baerbock darauf geantwortet hätte.
Nein.
Sie sagt dann, wenn sie gesagt hätte, ja, ich sehe das auch so, ich erlaube mir auch keine Meinung und überlasse das den Experten.
Naja.
Ja, okay. Der
aber wer sich ja auch aus Apple zurückgezogen hat, und das ist mein letzter Versuch einer Überleitung, ist Apple.
Ich wollte jetzt gerade noch ansetzen mit dem Thread ist tot, aber es war, Thread verschiebt sich, aber es ist ja Matter, das sich verschiebt. Aber dann mach doch bitte weiter.
Nein, also Apple hat sich ja aus Russland zurückgezogen. Und deswegen können ja die russischen Bürger leider nicht die neuen tollen Produkte von Apple kaufen, die sie letzte Woche vorgestellt haben. Ach,
da wurden tolle Produkte vorgestellt. Vielleicht habe ich doch nur die Hälfte gesehen der Keynote.
Also,
bing!
Zum Beispiel der EasyBell Connector. Nein,
gut gemacht.
Ich glaube, wir können es abkürzen. Also ich finde tatsächlich, also Apple hat neue Macs vorgestellt unter anderem den Mac Studio, der so ein
bisschen... Der heißt doch Big Mac Mini, oder?
Nein, ja, das war so... Also, okay, es gibt...
Also Big Mac Mini ist wirklich
ein guter Name, oder? Seit 20 Jahren, glaube ich, hält sich so das Gerücht, dass Apple ein Produkt vorstellt, das unter dem Arbeitstitel X-Mac vorgestellt oder immer gerüchtet wurde. Es war schon zu Power-Mac-Zeiten, da gab es eine Idee, dass quasi so ein kleiner modularer Mac vorgestellt wird, der irgendwie voll cool ist und voll billig und alle da drauf abfahren, weil sie halt Prozessor tauschen können und so weiter. Und Apple hat jetzt quasi allen Gerüchten seit 20 Jahren die Absage erteilt, indem sie einfach gesagt hat, das wird nicht mehr kommen. Wir machen jetzt diesen Mac Studio, der eigentlich nichts anderes ist als ein großer Mac Mini, also Mac Mini für Stefan und alle, die sich im Apple-Universum nicht so auskennen, ist einfach ein Gerät, ein Mac ohne Display, ohne Tastatur, alles einfach nur der Mac mit Netzteil und Anschlüssen hinten dran, wo man sein eigenes Display anschließen kann, ist ungefähr so groß wie ein Buch. Ja. So 5 cm groß, ich glaube 20 cm Kantenlänge, rund, flach. Gibt es jetzt seit ein paar Jahren und unter anderem eben jetzt seit einem Jahr auch mit diesem feinen M1-Chip, wo Martin und ich schon immer drüber uns darüber freuen, wie toll der doch ist und wie leise der ist.
Ja, wobei man jetzt schon sagen muss, also um es genauer zu beschreiben, ist es eigentlich ein MacBook ohne Display und ohne Batterie.
Ja, genau.
Und zwar ist es wirklich so, weil die Hardware ist identisch. Genau. Es ist ein MacBook ohne Bildschirm und ohne Batterie.
Und was
kennt ihr noch, früher gab es doch so ein tolles Laptop, das keine Batterie hatte, sondern wo man irgendwie immer anstecken musste, wo so ein Bildschirm mit drin war. Wie hieß denn das?
Das waren so literally jedes einzelne Windows-Laptop, weil das innerhalb von 5 Minuten.
Ja, aber das hatte nicht mal einen Akku drin. Aber sorry, ich bin heute gut im Unterbrechen, aber ja. Das ist.
Also auf jeden Fall hat Apple ein Mac Studio vorgestellt, ist jetzt das Ganze in groß, also mit anscheinend unfassbar viel Leistung, also mit so viel Leistung, dass es mehr Leistung ist wie ein Mac Pro, der irgendwie so 20.000 Euro kostet, für 2.000 bis 4.000 Euro, also auch noch in zumindest jetzt nicht schmerzhaft viel teuren Bereich, wo Unternehmen an die Grenze des Ruin bringt, Bereich, sondern einfach so vielleicht zu viel für uns hier in der Runde, aber vielleicht für jemand, der
professionell... Aber doch nicht für dich.
Aber für jemand, der professionell... Mein Wechselrichter ist kaputt, aber das muss ich nächstes Mal erzählen. Also es ist ein...
Wollen wir vielleicht ganz kurz über die... Also nur ganz kurz über die Technik sprechen, warum der so viel besser ist. Also... es gibt ja diesen M1-Chip und es gibt ja diesen M1-Pro-Chip. Und jetzt gibt es zu diesem M1-Pro...
Den M1-Max-Chip.
Genau, stimmt. Und den Pro und den Max. Und jetzt gibt es zu M1, M1-Pro, M1-Max einen M1-Ultra. So. Und wenn ich das richtig verstanden habe, machen die Folgendes. Weil die Die-Fläche für einen Single-Prozessor zu groß wäre, nehmen die einfach einen zweiten... Und die sind über viele kleine Leiterbahnen verbunden miteinander und kleben einfach zwei M1 Max zusammen und haben dann einen M1 Ultra.
Also ich habe so gehört, dass die im Prinzip versuchen, das auf einem Die zu fertigen und die quasi in der Fertigung miteinander verbunden sind. Wenn die Verbindung aber nicht stabil ist oder nicht funktioniert, dann trennen sie die und machen einfach M1 Max
dran. Ja, aber das sind schon so, dass die, wahrscheinlich ist das irgendwas zwischen uns. Also man sieht schon, also auf diesen, ich habe so Die-Shots gesehen, dass die wirklich eben, das ist zwei...
Es sind zwei eigenständige M1 Max, genau.
Die miteinander verbunden sind. Und das heißt, das bedeutet aber auch, die Bandbreite ist unfassbar groß, weil die natürlich alles doppelt so groß ist, doppelt so viel Speicher, doppelt so viel Bandbreite, doppelt so viel Leistung. Es muss echt irre sein. Und was ich so lustig finde, ist, jetzt könnte man sagen, naja, nur weil jetzt da ein zweiter Prozessor dran ist, der genauso flach ist wie der erste, warum ist der dann so ungefähr 8-mal so hoch wie der normale Mac Mini im gleichen Gehäuseformat? Die oben haben die zwei Lüfter dran, die wirklich massiv sind. Also das oben besteht zu, ich würde sagen, sind vielleicht 12 Zentimeter, 10 Zentimeter, 12 Zentimeter, nur aus zwei Lüftern, die Luft absaugen. Also wirklich absaugen, von unten nach oben absaugen. Verrückt.
Also echt, und also der kleine Mac Studio, ein kleiner Anführungszeichen, also der mit dem kleineren Prozessor, bei dem ist es aus Aluminium und bei dem großen, mit dem großen Prozessor ist es aus Kupfer und deswegen ist der auch noch ein Kilo schwerer als der andere. Das ist einfach massiv Kupferkühlkörper da drin verbauen. Genau, aber was, wir haben ja vor ein paar Folgen, wo, ich glaube, da war Martin gar nicht da, haben wir so ein bisschen orakelt, was denn mit diesen M-Serie-Chips noch passiert und ob die jemals in
der Lage sind. Ich glaube, Stefan war nicht da, weil wenn du mit Stefan über Mac M1 orakelt hättest, dann könnte ich mir vorstellen, dass das ein sehr einseitiges Gespräch geworden wäre.
Wie so häufig in diesem Podcast, aber ich freue mich auf Expertenmeinungen.
Also und da haben wir, Martin und ich drüber orakelt, wie das so weitergeht und wie das vor allem auch mit der Grafikkarte ausschaut. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein Mac Pro, der ja mit seinen 100 Einsteckslots irgendwie prädestiniert ist für viele Grafikkarten und viel Grafikpower und stellt sich raus, dieser Mac Ultra ist von der Grafikpower so gut wie die teuerste Grafikkarte, die in einem Mac Pro für ungefähr 80 Fantastilliarden Euro reingebaut wird. Also das ist fantastisch, muss das sein, was dieses Gerät an Grafikpower, an Prozessorpower und sonstiges abgibt. Und das für gerade mal 4.000 Euro. Also da war ich zum einen ein bisschen angetan.
Hast du die Maus schon auf dem Kauftrigger?
Nein. Also zum einen, ich Desktop oder beziehungsweise stationäre Rechner sind für mich einfach durch. Das werde ich, glaube ich, nicht mehr brauchen. Zum anderen brauche ich einfach wir haben ja vorletzte Folge, glaube ich, diskutiert, dass mir auch das günstigste Einsteiger-MacBook eher locker ausreichen wird, wenn es zwei Monitore anspielen konnte. Insofern ist es absolut nichts, aber ich glaube halt, dass es schon nochmal so einen Impuls gibt jetzt für den Wechsel vielleicht auf die Macs, weil einfach du jetzt für 4.000 Euro, ich meine, das ist jetzt nicht wenig Geld, aber es ist halt auch jetzt in diesem hochprofessionellen Bereich, kriegst du da mehr halt Leistung, die einfach bis vor letzte Woche, wo es vorgestellt worden ist, einfach in dem Bereich einfach mit Faktor 10 teurer gewesen wäre.
Aber ich stelle mir trotzdem die Frage, warum muss das so hässlich sein? Also, ich meine, das ist wirklich ein geiles, also wirklich, ich glaube auch leistungsmäßig ist das bestimmt total super, aber warum kommt dann jemand und sagt, Herrgott, da in dem Schrank habe ich gesehen, da stehen vier Mac Minis übereinander, das wäre doch ein cooler Formfaktor,
ja,
oder?
Ja, es ist ja immer gerüchtet worden, dass eventuell diesen Mac Pro, also diesen Desktop Mac, Einschubskarten, also mit den PCI-Slots und so weiter, dass sie davon einfach ein halb so hohes Gehäuse bauen, was genauso schick ist wie dieser Mac Pro, der mir immer noch sehr gut gefällt und halt einfach dann billiger ist, aber sie haben sich dafür entschieden, das in so einen hässlichen Würfel zu stecken, der einfach nicht gut ausschaut. Aber das neue Apple, wie wir es kennen und lieben, es gibt vorne Anschlüsse. Noch nie gab es an dem Mac Mini vorne einen Anschluss. Die waren immer hinten, damit man auch schön hinten rein langen muss und rumfummeln und wenn man irgendwo unter dem Bildschirm hat, dann hinten in die Kabel sich behedert. Diesmal gibt es vorne zwei USB-C-Anschlüsse, glaube ich, die bei dem großen Prozessor dann auch Thunderbolt 4 sind. Und ein SD-Kartenslot. Ja. Und jetzt kommst du, Stefan.
Hast aber schon bestellt. Macht nicht den neuesten SD-Standard.
Ja. Hast schon bestellt, Stefan? Und wenn ja, wie viel?
Für was brauche ich das nochmal genau?
Also gut, dann
geben. So ein Videoschneider.
Dann lasst uns doch mal zum nächsten Gerät gehen.
Immer noch.
Lasst uns doch mal zur nächsten Vorstellung gehen. Es wurde ein Display vorgestellt. Ein 4,5K 27 Zoll, wie heißt denn das Ding eigentlich?
Studio Display.
Also ein Display für den Mac Studio. Mhm. Kostet günstig, ich glaube 1500 Euro, ohne höhenverstellbaren Standfuß, weil der kostet 300 Euro extra.
Ich glaube, er kostet 1800 Euro, der Monitor, und 2100 Euro mit dem verstellbaren
Stand. Also wirklich, diese Mac-Displays, ich sehe sie auf dem MacBook jedes Mal, die sind einfach wahnsinnig gut. Mir leuchtet nur nicht ein, warum ich für das gleiche Geld, das ein Studio-Display kostet, vorher, den haben sie jetzt abgeschafft, aber vorher ein 27 Zoll iMac bekam mit einem M1 Prozessor und den kompletten, das ist auch ein 27 Zoll
Display. 27 Zoll war ein, also die Geschichte ist ja noch dramatischer.
Das sind ja dieselben
Panels wie aus dem
iMac. Ja, eben.
Also es sind dieselben Panels, die seit 10 Jahren in iMacs verwendet werden.
Genau.
Und die einfach mal den Prozess, also nein, und da mal den Intel-Chip rauszubauen, das war schon mal eine gute Wahl.
Alles rausbauen. Das war mal
schon eine gute Idee, alles. Ja, nein. Da ist ja ein A13-Prozessor drin. Also theoretisch ist da ein Prozessor drin.
Da ist ein iPad drin.
Der ordentlich schnell auch macOS laufen lassen könnte, nur in diesem Display, der aber nicht genutzt wird. Und wahrscheinlich ist diese Platine, wo dieser A13-Prozessor drauf ist, sogar nicht mal viel kleiner als eine normale M1-Platine. Also theoretisch könnten sie da einfach ein M1 iMac draus bauen. Haben sie sich entschieden, machen sie nicht. Sie nehmen ein altes Display, das nicht mal HDR kann, das nicht mal dieses schnelle Wiederholfrequenz vom MacBook
True
kann. True Motion, genau, kann.
Und so, auch kein dieses Color-Profil, dieses
P3. Das ist einfach nur ein zwar gutes und aus meiner Sicht auch jetzt von allen Auflösungen in der Größe die ideale Auflösung ist mit 5K oder mit ein bisschen mehr über 4,5K. Aber das ist einfach ein alter Hut. Die haben einfach den alten iMac genommen, haben da das Kinn abgesägt, festgestellt, wenn sie das Kinn absägen, dann sägen sie auch die Platine mit dem Intel-Chip durch. Also machen wir gar keinen Prozessor rein, machen eine Kamera rein, die so lala ist, was man jetzt momentan so hört. Gute Lautsprecher muss es wohl haben, aber aus meiner Sicht auch völlig überteuertes Produkt. Ist einfach, klar, du hast diesen Lean-Back-Modus, wo du einfach sagst, ich kaufe das von Apple, da kann ich sicher sein, dass es funktioniert. Und vorher gab es ja dieses, wie hieß es, Fein-Dingsbums von LG.
Ja, den haben sie ja dann rausgenommen, weil das das einzige Thunderbolt-Display war, das man so kaufen kann und das aber auch nicht funktioniert.
Ja, genau.
Ich verstehe bloß nicht, also an der Stelle verstehe ich aber tatsächlich nicht, warum man nicht einfach
Ultra-Fein hieß er, genau.
Ja, aber warum man nicht einfach die USB-C-Implementierung in macOS, weil das ist ja, das ist ja de facto ein Softwareproblem, warum man das nicht ordentlich in den Griff kriegt und nicht einfach sagt, ja, dann kann ich es per USB-C anschließen.
Das war Hardware, das war einfach, weil sie die Abschirmung von den USB-Frequenzen im
Display. Ich meine jetzt momentan bei allen anderen LG-Bildschirmen, die ja auch wirklich herausragend gut sein können.
Aber das sind alles 4K.
Ja, aber die USB, ja. Ja, es ist egal. Es ist wieder mal so, man könnte Rollen unten hin machen, dann könnte man nochmal 500 Euro mehr verlangen. Aber manchmal verstehe ich die Politik von Apple nicht und man hätte jetzt auch ein M1 reinmachen können und sagen können, dann, manche Dinge sind für mich einfach, die Hardware ist in letzter Zeit, das, was rauskommt, ist alles, das muss man einfach sagen, es ist alles herausragend gut. Die Preispolitik muss man nicht verstehen, muss man nicht immer verstehen. Das Ökosystem funktioniert auch einwandfrei. Ich habe immer noch mehr Schwierigkeiten mit der Software als mit der Hardware. Mhm. Aber es flasht mich einfach nicht, was kommt. Auch das neue iPad Air oder das sind einfach, sagen wir mal, Evolution. Mhm. Aber manchmal halt einfach auch nicht gut genug. Also auch jetzt hier, jetzt hat man so ein, ich weiß, das ist ja auch, technisch ist es ja, könnte man jetzt keine Notch oder irgendwas in so ein Display einbauen, weil das ja wobei das wäre sogar gegangen, wenn wir mit diesen T1-Chip, wenn man den reingebaut hätte in das Display, dann hätten wir doch auch in dem Display die Informationen für Face ID und so weiter speichern können, oder? Also es wäre doch eigentlich wäre das doch möglich gewesen.
Da habe ich aber auch gute Argumente. Mir fallen sie jetzt bloß nicht mehr ein.
Gehört, ja, dann.
Warum, also nicht warum, also warum man an einem Display eigentlich keine Face-ID haben will, sondern warum man da eigentlich eher Touch-ID, also an einem stationären Rechner im Gegensatz zum iPhone, keine Face-ID haben will. Aber das,
ich könnte dir 100 Argumente dafür bringen, warum man an einem iPad eigentlich kein Face-ID hat,
da bin ich ja bei
außer Touch-ID, aber man hat trotzdem Face-ID dran. Ja. Und zwar genau auf der linken Seite, mit dem man jedes Mal sein iPad hält, genau davor ist dieses Face-ID, ist wirklich wundervoll. Das nervt mich jedes Mal.
Nee, also ich finde auch, dass die Preispolitik von Apple komplett daneben ist in ganz vielen Sachen. Ich meine, das sind so, manchmal sind so Kleinigkeiten, dass zum Beispiel das iPad Air, das jetzt neu vorgestellt worden ist, dass es nur eine 64 und eine 256 Gigabyte Variante gibt. Wieso ist die Einsteiger-Variante nicht zu dem gleichen Preis einfach 128 Gig? Da wird jeder damit klarkommen. 64 Gigabyte ist halt genau so schmerzhaft dazwischen, dass es gehen kann, aber man manchmal halt auch an Grenzen stößt. Das heißt, die meisten werden einfach die nächste Stufe nehmen und die nächste Stufe ist halt 256 Gigabyte, was vielen wahrscheinlich zu viel ist und was einfach viel mehr Geld in die Kassen von Apple spült.
Also mein iPad hat ja nur, ich glaube, was hat denn das iPad Pro, das kleinste? 64, glaube ich auch. Und mir reicht das und ich habe damals gesagt, lieber kaufe ich mir so eine SanDisk USB-C-Festplatte dazu. Und das ist auch echt cool, das funktioniert ja wunderbar. Das sehe ich jetzt gar nicht so. Es ist nur, die Preispolitik ist für mich so wie wenn man sagen will, wir wollen im Mac-Bereich komplett auf Privatleute verzichten. Das ist für mich das Signal, das ich immer wieder höre, das für mich immer wieder darstellt. Das ist jetzt, egal ob das jetzt die Mac Pros sind, die, wenn wir mal ehrlich sind, ich möchte das jetzt vorsichtig ausdrücken. Ich sag's vorsichtig, den Aufpreis zu einem M1 nicht wert sind. Die Preis, also die sind super, das sind wirklich wahnsinnig gute Geräte.
Welche Mac Pros?
MacBook Pro
ja.
ist den Aufpreis, also der MacBook Pro mit dem M1 Pro ist den Aufpreis zum normalen M1 eigentlich nicht wert. Das muss man einfach sagen. Das ist der Aufpreis ist viel zu groß. Aber klar, die Leistung ist super geil, alles tipptopp. Aber da kostet jetzt ein Laptop schon, was kostet das? 2,4 oder so? Mhm. Oder ja? Mhm. Also da kostet jetzt ein normales Laptop 2,4, an das du zwei Monitore anschließen kannst. Dann haben wir diese ganze Geschichte mit der Mac Studio ist, wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich für den Preisbereich sogar zu günstig, weil da befinden wir uns in einem Preisbereich, wo die Leute für powervolle Maschinen, die ihnen Minuten oder Stunden oder halbe Stunden Arbeitszeiten sparen, da bezahlen die jedes Geld. Vor allem, wenn du hast es ja vorhin richtig gesagt, ein vergleichbares Gerät kostet vermutlich eher das Zehnfache aktuell. Mhm. Und dann kommen wieder so schwachsinnige Geschichten wie dieses Mac Studio Display. Irgendeiner wird es schon kaufen. Mhm. Da muss ich einfach sagen, Freunde, denn es gab mal eine Zeit, als ich angefangen habe mit Mac, das ist noch nicht so lang wie du, bei weitem nicht so lang, das ist vielleicht jetzt 13, 12 Jahre her. Da war es einfach so, dass es hieß, oder dass es echt so war, da kam gerade der erste Mac Mini so raus, da wollte man in den Consumer-Bereich, da wollte man sagen, wir wollen Marktanteile gewinnen, indem wir Leuten das Ökosystem schmackhaft machen, dass wir sagen, schau mal an, du hast ein iPhone, wenn du jetzt hier dein Mac hast und dann funktioniert das alles so wunderbar miteinander und das sehe ich jetzt nicht mehr. Ich sehe jetzt, wie wenn die das trennen würden und sagen würden, Mac ist der Pro-Bereich und iPhone ist der und so, das ist iPhone, iPad und so weiter, das ist der Consumer-Bereich.
Es ist ja eigentlich
aber in jeder hast du die Argumentation nicht gerade selber zum Ende geführt?
Also ja, mir geht es nur darum, dass die...
Es gibt zum Beispiel das Display, das jetzt ein wenig überteuert scheint. Und es gibt ein paar Geräte, die für ihre Leistung wahrscheinlich sauber bepreist sind, dann ist es doch eigentlich genau das, was Apple schon seit langer Zeit macht, oder nicht?
Ja, aber diese Magie fehlt mir jetzt. Weißt du, als ich damit angefangen habe, war diese Magie, in einem Mac zu arbeiten, sich nicht mehr um, also das ist ja immer noch so, wie wir es bei iOS und Android haben. Stereotypisch ist es so, ein iPhone schaltest du ein und das funktioniert einfach und das ist halt so intuitiv und jeder weiß, was er damit machen muss und man kann keine Fehler machen, man kriegt keine Viren, man kriegt also alles tipptopp. Und Android ist halt was, da muss man ein bisschen was einstellen, dafür kann man viel, viel mehr machen und da kann man hier das App-Side loaden und da kann man das machen. Das ist ja die Geschichte, die eigentlich immer erzählt wird. Und jetzt hast du aber im Mac-Bereich das Gefühl, dass zu dir jemand sagt, wenn du genügend Kohle hast, dann kannst du mitspielen, aber eigentlich legen wir auf dich keinen Wert. Naja, und das finde ich schon.
Also, ich glaube, da spielen ein paar so Sachen rein. Zum einen, ich glaube, es gibt genug Leute, die da mitspielen wollen und einfach das Geld haben. Und zwar so viele, dass Apple wahrscheinlich auch sagt, wir können gar nicht so viel produzieren, wie wir verkaufen können. Insofern passt es für uns. Zum anderen ist es, glaube ich, auch so, dass sich halt auch dass es diesen Punkt in der Geschichte gab, wo sich Apple und damals war Steve Jobs sogar schon da, noch da oder wieder da, wo sich Apple entscheiden hätte können, wir gehen jetzt auf den wirklichen Massenmarkt. Wir schaffen es jetzt mit dem iMac, mit dem ersten iMac und dem ersten iBook damals, also mit dem ersten Consumer und Entry-Level Mac und MacBook wirklich auf den Massenmarkt zu drücken und da Milliarden von Geräten zu verkaufen. Das war damals die Entscheidung, wo sie diese ersten Education-Geschichten gemacht haben, wo du als Schule in den USA für, ich meine, $400, $500 so ein iMac, so ein iBook kaufen konntest, was damals wirklich nichts war, wo sie dann aber irgendwann mal wieder gesagt haben, das wollen wir gar nicht, weil da haben wir so viele Consumer, die nicht wertschätzen, was wir in den Geräten machen, weil sie einfach so billig sind und damit halt auch so ein bisschen quasi in eine Schiene abgerückt sind, wo Apple damals irgendwie nicht mehr hin wollte. Und dann kam ja die Phase, wo sie dieses Titan Powerbook rausgebracht haben und diese wirklich teuren Geschichten, wo ich dann auch eingestiegen bin, wo ich mein erstes Powerbook, das war das 12 Zoll, das war damals das günstigste, was es von Apple gab zu der Zeit, das hat halt 2.000 Euro gekostet. Und dann kam ja wieder so eine leichte Phase, wo sie mit den Preisen wieder runtergegangen, wo für 900 Euro das MacBook Air damals bekommen hast.
Oder für 600 Euro ein Mac Mini.
Ja.
Und, das war mein Einstiegsgerät.
Ich glaube, von diesem Einstiegspreis hat es dann halt diese Evolution gegeben. Ich meine, dass Apple schweineteuer ist und ein Scheißhaufen Geld damit verdient, genau in dem Preissegment zum sein muss es sein. Ich meine, der Umstieg auf den M1, so ein Scheiß M1, der wird Apple wahrscheinlich irgendwie $5 kosten, im Gegensatz zu den $60, die der Intel-Chip gekostet hat.
Ja, aber trotzdem, also ich finde nicht, dass das Problem der M1, der hat das Problem ja eigentlich, so viel Leistung hast du ja noch nie für so wenig Geld hast du ja noch nie einen Mac bekommen. Und trotzdem glaube ich, dass es innerhalb von Apple auch so diese, ich weiß nicht, ob die sich battlen und irgendwann die einen sagen, hey, also für zu Hause nutzen die Leute ein iPad und ihr mit eurem Mac, ihr verpisst euch jetzt mal. Ich kann mir das schon vorstellen, dass die einfach sagen so, nein, Consumer-Geräte sind jetzt iPads. Fertig. Ja, und wenn jemand da viel Geld ausgeben will, dann holt er sich noch so ein Magic Keyboard dazu und dann ist gut.
Ja, aber das sind halt auch, ich weiß nicht, ich bin da auch weitgehend enttäuscht von so Entscheidungen. Keine Ahnung, woher die kommen, dass zum Beispiel das neue iPhone SE jetzt immer noch diesen blöden Touch-ID-Sensor hat und nicht auf den Formfaktor.
Aber
Das sind einfach so Magenschwinger. Jetzt, vielleicht bin ich da auch in der falschen Bubble und alle anderen, die Millionen von Nutzern, die Apple-Nutzer, die Apple-Produkte nutzen, sehen das nicht so, aber dass zum Beispiel dieses MacBook Air bloß ein Bildschirm kann und dadurch von mir abverlangt wird, wenn ich einen zweiten Bildschirm anschließe, dann muss ich 1.000 Euro mehr zahlen.
Aber jetzt mit dem iPhone SE kann ich da schon sagen, dass die Zielgruppe, mein Sohn hat jetzt innerhalb von 4 Wochen das zweite Display bei einem iPhone XS geschrottet. Also das zweite Display. Und ihr könnt euch ja vorstellen, das ist echt super günstig. Für das SE, nein, für die gesamte SE-Linie gibt es eine Zielgruppe. Und ich finde das gut, dass Apple in bestimmten Bereichen, also im Bereich Phone, im Bereich Watch und auch im Bereich iPad, das nach unten wirklich sehr günstige Einstiegsgeräte anbietet.
Also sorry, 450 Euro für ein iPhone, das seit 6 Jahren auf dem Markt ist.
Ist es das? Du hast die neuen Prozessoren drin. Ja, das heißt, Kids können die neuen Spiele machen und so. Das was du sagst, das greift für uns. Aber wenn du meinem Sohn das hinmachst, der sagt super, ich will Touch eh lieber. Der sagt, das ist für ihn super, das ist kein Problem. Und jetzt bei der Apple Watch SE, da sind wir sogar eher noch in dem Bereich, wo wir sagen, warum, die ist ja eigentlich zu günstig für das, was sie kann.
Finde ich.
Bis auf das Always-On-Display, sonst würde keiner eine normale Apple Watch kaufen. Außer er will jetzt, was gibt's jetzt, Sauerstoffsättigungsgrad, nicht in EU und so weiter. Aber bis auf das Always-On-Display würde ich mir sogar eine iPhone SE kaufen. Aber ich finde es gut, dass es in dem, sagen wir mal, in dem Consumer-Bereich aus iPhone, Watch und iPad, dass es günstige Einstiegsmodelle gibt. Und im Mac gibt es nur noch, es wird nur, also der Einstiegsbereich wird quasi komplett abgeschafft.
Naja, es gibt weiterhin einen unter 1.000 Euro Laptop.
Noch.
Ja, das MacBook Air wird nicht sterben oder zumindest nicht so sterben, dass es...
Außerdem kostet doch 11,50 oder das MacBook Air?
Ja, okay, sagen wir 1.000 Dollar. Also ja. Es gibt auf jeden Fall einen 1.000 Dollar Laptop und das ist noch nicht so lange her, dass es von Apple eben, wie gesagt, bei 2.000 Euro erst losging. Also ich glaube, dass da schon Einstiege da sind, aber halt dann so die nächsten Stufen oder wenn man dann halt doch ein bisschen mehr machen will, dass es dann halt sehr schnell sehr teuer wird. Und ich bin immer noch nicht bei dir, so ein iPhone SE für 350 Euro wäre es auch nicht zu billig gewesen. Also 450 Euro finde ich echt einen schmerzhaften Preis für das Ding. Also hätte ich viel
mehr. Ja, aber du musst ja mal überlegen, also gerade jetzt bei Apple, wir befinden uns ja hier in einem Markt, das auch noch einen extrem hohen Wiederverkaufswert hat. Das heißt, wenn du nach 2 Jahren ein iPhone SE verkaufst, bekommst bestimmt auch noch 250 Euro dafür. Und das muss man einfach in so eine Wertschöpfungskette eines Apple-Geräts, muss man neben den hohen Anschaffungskosten halt auch den wirklich exorbitant hohen Wiederverkaufspreis rechnen. Und zwar ist es nicht nur, also wenn wir reden davon, dass, also wenn du ein Samsung Galaxy nach 2 Jahren hast, dann kannst du vielleicht einen hübschen Briefbeschwerer. Und wenn du jetzt ein iPhone, ist keine so, Ahnung.
Ich wollte gerade fragen, ist es so, Stefan?
Nein, aber also Martin hat es jetzt gerade in den Raum geworfen. Ist es so bei den?
Also ich glaube, wenn du ein Apple-Gerät nach 2 Jahren verkaufst, kriegst du 50% des Preises.
Das machen wir doch mal hier, Stefan. Hast du gerade für ein Handy?
Es ist immer noch das OnePlus Pro 7.
Das OnePlus Pro 7. Was hast du dafür gezahlt?
Da müsst ihr jetzt meine Kreditkarten abrechnen.
Ungefähr.
Ja, werden schon so 600 Euro gewesen sein. Ungefähr.
Okay, wenn ich jetzt hier auf eBay mal ganz banal suche, ich möchte ein OnePlus Pro 7 und zwar möchte ich ein nicht defektes, sondern ein...
Ja. Nicht defekt, aber mit einem kleinen Riss inzwischen.
Also ich kriege hier ein OnePlus Pro 7, 256 GB Mirror Gray, 8 GB RAM ohne SIM-Lock, Dual-SIM, gebraucht Für 103 Euro oder ist verkauft
iPhone,
worden.
Okay, pass auf, iPhone 12 bei Rebuy, also das heißt, die kaufen das ja an. iPhone 12 ganz normal, im Zustand sehr gut, meine Geräte sind immer im Zustand sehr gut, wenn man Hüllen benutzt, ist es auch ganz normal, das sind wir bei einem Preis von 577 Euro. Das ist das, was ich meine. Du musst bei Apple, ich habe schon iPads verkauft nach 2 Jahren und hat, also ein iPad Pro habe ich mal verkauft nach 2 Jahren. Das hatte nach 2 Jahren einen Wertverlust von 220 Euro. Und das ist einfach, das muss man einfach mit berücksichtigen. Klar, ich meine, wenn man meint, man schmeißt seine Handys irgendwie dauernd runter und macht hier von Magic Ahmed die Displays rein und so, dann hat man natürlich nichts, aber oder dann ist es halt schwierig, die wieder zu verkaufen. Aber die regulären Verkaufspreise für Apple-Geräte sind einfach krass hoch und das berücksichtige ich bei dem Kauf von zum Beispiel einem iPhone SE.
Nichtsdestotrotz, dieses OnePlus Pro 7, das ist ein, wie viel Zoll hat denn das? 6,6, also ist quasi so die Pro Max-Liga.
Ja, genau.
700, was hast du gesagt? 700 irgendwas Euro neu. Also ja, neu, als es erschienen ist oder neu mit ein bisschen?
Nee, als es erschienen ist.
Okay.
Das muss schon so, genau.
Dieses Handy hier, das ist ein iPhone Pro 13 Max, 13 Pro Max hat einen Wert oder hat neu 1300 Euro gekostet.
Ja.
Also, ja, mit viel Dings, das Doppelte, bis es, das kriege ich jetzt oder kann ich jetzt für 700 Euro verkaufen, vielleicht 800 Euro, spätestens wenn die nächste Generation draußen ist, auf jeden Fall unter 700 Euro.
Ich habe jetzt das OnePlus auch mal kurz durch Rebuy gejagt, das wären ganz grob 300 Euro.
Echt? Also bei eBay sagt da was anderes, aber vielleicht habe ich auch einfach das falsche Gerät rausgesucht.
Spielt keine Rolle. Rebuy setzt es ja sowieso viel zu hoch an, wahrscheinlich.
Und dann kriegst
du handeln dich dann runter.
Ich habe bestimmt schon 10 Geräte bei Rebuy verkauft und von 10 Geräten habe ich nur ein einziges Mal, wo sie gesagt haben, am Displayring war was und dann haben sie mir 14 Euro weniger angeboten. Also Rebuy ist wirklich, also bei meinen Geräten, ich habe sogar schon mal dieses iPad, das ich verkauft habe, das war 2 Jahre alt, das habe ich verkauft wie neu und die haben das wie neu akzeptiert und haben den anstandslos den Preis bezahlt.
Dann müsste ich für mein Gerät knapp 300 Euro bekommen. Also von daher auch nicht das schlechteste Reseller-Value.
Absolut. Nein, aber ich finde trotzdem, es ist einfach, dass Apple ist dafür bekannt, dass der Gebrauchtmarkt halt einfach extrem groß ist, dass die Leute das auch gerne kaufen. Das
ist keine Frage.
Und dass man auch sagen muss, die Geräte halten ja auch wirklich 4 Jahre. Also das ist ja nicht so, dass du...
Ja.
Früher war das mal anders, da waren auch iPhones nach 2 Jahren oder nach 3 Jahren spätestens, wo sie unbrauchbar waren, aber mittlerweile halten die schon ganz gut. So, jetzt haben wir dann die 3 Stunden voll. Unsere Live-Zuhörer, haben wir noch Live-Zuhörer?
Kann ich jetzt gerade nicht sagen, ich habe irgendwie die Seite hier jetzt geschlossen. Aber ich würde sagen, wir...
Michi trägt gerade alle seine Apple-Geräte bei Rebuy ein. Und denkt sich so, da kann ich mir noch mehr kaufen.
Nein, das Ding ist tatsächlich... Ich
die Fritzbox mal bei Rebuy eingegeben.
Ich habe die Fritzboxen, ich habe die ja wirklich auch... Nein, stimmt gar nicht. Die eine habe ich tatsächlich neu gekauft für 250 Euro. Die zweite habe ich aber gebraucht gekauft und jetzt quasi zum gleichen Preis wieder verkauft, wie ich sie gekauft habe. Also die Router, diese Repeater, die ich da hatte, das waren diese 1750E, die Brot- und Butter-Router, diese, oder also die schon damals, wie sie rausgekommen sind, besten Router von
die Repeater, meinst du?
Repeater, genau, von AVM.
Die mit dem LAN-Anschluss und dem
genau,
die, über die LAN-Bridge
Streifen, die, die hohen, die, die.
Hätt's mal, wann hast du die verkauft? So ungefähr?
Letzte Woche den letzten.
Ja, hätt's mal Bescheid gesagt.
Ich habe aber noch einen. Brauchst noch einen?
Ja, einen ich brauche ziemlich genau noch einen.
Ich habe noch einen da. Einen habe ich noch nicht verkauft.
Ich wollte euch ohnehin mal zum Grillen einladen. Das hat man ja eh schon mal vor. Aber
da bringe ich den, bringe ich den Router mit.
Nee, aber da bringst du mal Router.
Also ich habe die ja gekauft, immer wenn sie irgendwie im Blitzangebot waren oder sowas. Mhm. Ja. Und ich habe da eigentlich nie mehr wie 60 Euro dafür bezahlt. Und ich habe jetzt ich habe 5 Router verkauft und habe im Schnitt so irgendwas zwischen 55 und 60 Euro dafür bekommen. Also ich habe wirklich kaum da Geld lassen. Mal abgesehen, natürlich eBay-Gebühren gehen weg und so weiter. Ja. Aber das war echt ein ziemlich coole Geschichte. Und die Ubiquity-Geschichten, wenn da, also das ist einfach nicht so ein breiter Markt, wenn da die, wenn da aufpasst und nicht den UK-Schorsch erwischt, der für so einen Access Point, der 100 Euro Listenpreis hat, irgendwie 250 Euro auf eBay verlangt, plus 40 Euro Versand, wenn da ein bisschen aufpasst und auch nicht am Sonntag bietest, sondern unter der Woche, kannst du halt auch für 60, 65 Euro habe ich da ein paar geshoppt. Und insofern bin ich da echt fast auf Null raus. Also wirklich gute Deals gemacht. Das einzige Problem, was ich habe ja so einen Switch im Fernsehschrank, wo dann quasi der Fernseher dran hängt und der Apple TV und der Receiver und der Drucker hier. Und ja, ich habe den Drucker im Fernsehschrank. Und der leuchtet halt wie ein Christbaum. Also der ist, der leuchtet hinten durch das Loch, das in dem Fernsehschrank drin ist, leuchtet in die Wand an und man sieht beim Fernsehgucken, wie diese Lichter da spielen. Also
das hättest du jetzt bei AVM wenigstens ausschalten.
Ja, ich weiß, das geht bei dem. Ja, nee, bei den Switchen nicht, weil AVM macht ja keine Switche.
Aber wenn du eine Fritzbox hinten dran hättest, dann würde sie trotzdem leuchten hinten.
Das kannst du ausschalten.
Das kannst du
nicht. Nee, die Ding kann man den Link kann man nicht ausschalten.
Fritzbox hat keine Link-LEDs. Und das Geile ist, bei Ubiquity kann ich die LED von dem Switch ausschalten. Da ist so eine kleine, mikrokleine LED. Die kann ich ausschalten, aber den Christbaum oben, wo Link und LED und alles mögliche Status ist, die kann ich nicht ausschalten. Also das ist schon auch. Aber ich
werde dann gehst du doch wieder hin wie vor 15 Jahren und klebst Gaffer ein Pflaster. genau.
Ja, das werde ich tatsächlich
das tun. Das habe ich doch am liebsten so.
Ja. Okay, das Martin, nächste Mal erzähle ich drüber, warum mein Wechselrichter kaputt gegangen ist und warum ich jetzt sehr traurig bin, weil ich wahrscheinlich das Ganze, zumindest das erste Halbjahr, nicht kein einziges Watt Strom produzieren kann.
Oh,
das ist
nicht schön.
Das hat was mit Lieferzeiten im Tech-Bereich zu tun.
Okay.
Aber du wolltest
Kannst du mal bei eBay Kleinanzeigen gucken? Ja, Stefan,
ich hätte jetzt noch gerne gewusst, Martin, nach Abstinenz von Tech-Gadgets, was ist das Nächste, was du dir wünschst, worauf du Bock hast?
Das ist, ich traue mir das nicht zu sagen, aber ich habe momentan das Gefühl, dass ich alles besitze. Es wurde alles in den letzten 2 Jahren wurden eigentlich alle Geräte ausgetauscht.
Schau.
Nein, es ist wirklich so. Ich habe alle Küchengeräte sind ausgetauscht, Fernseher sind ausgetauscht. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen was bei mir verändern, weil ich meinen Telekom-Vertrag ändern werde, weil lineares Fernsehen bei uns überhaupt nicht mehr stattfindet. Ich werde diesen Telekom-Receiver, den ich habe, den werde ich jetzt dann mal zurückschicken und werde das Telekom, wenn dann über das Apple TV gucken. Aber ansonsten vielleicht, nein, fällt nichts ein. Ich habe mal überlegt, ich wollte mal so eine Atmos Soundbar haben, aber die sind einfach im Vergleich zu der Sonos Beam, die ich habe, jetzt so viel geiler auch nicht und dafür so viel teurer. Also das ist momentan.
Dann bleibt mehr Zeit für Gaming.
Ja.
Was kaufst denn du dir, Stefan? Bist du im
Haus?
Zum Haus
kann man doch immer irgendwas brauchen.
Ich halte meine Kinder am Leben. Und wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann spiele ich PlayStation und podcaste mit euch. Und wenn es das nicht ist, plane ich den Gartenausbau. Dementsprechend.
Das ist ja teurer als Geräte, oder?
Wollte gerade sagen.
Da bleibt
viel übrig. Ich werd mein OnePlus 7 noch ein bisschen behalten, glaube ich.
Ja, behalten wir dann unseren Technik-Podcast eigentlich, wenn wir alle Technik-abstinent werden?
Wir machen jetzt einen Gartenbau-Podcast.
Ne, Gartenbau ist schlecht. Wir könnten einen Streaming-Film und Serien machen. Da wäre ich immer dabei.
Ja, Netflix hätte ich jetzt auch noch angesprochen eigentlich, aber...
Ich würde sagen, das machen wir das nächste Mal.
Was die Preise hier? Account-Sharing-Preise.
Ich bin da raus.
Das finde ich übrigens total lustig, dass es jetzt Spotify und Netflix und so weiter, dass die das über Jahre nicht schaffen, dieses Thema Account-Sharing in den Griff zu bekommen. Das ist eigentlich schon echt, da muss man überlegen, das ist schon irgendwie, finde ich schon krass.
Gibt's
eigentlich? Ja, sie würden es ja können.
Gibt es eigentlich das Familienabo schon bei der Allgäuer Zeitung?
Nee, bei uns ist es eher so, wer auch immer dein Passwort hat, bitte.
Mensch, ich kann mich da noch an locker 40, 50 Seiten lange Whitepaper von unserem Berater erinnern, wie wir uns das toll vorgestellt haben mit Firmenabo und Familienabo und Sharing und Leute einladen und Abos verwalten und so weiter und alles nichts. Ja.
Da hätte ich jetzt noch was, das Gesetz zum fairen Verbraucherverträgen. Das können wir vielleicht beim nächsten Mal auch nochmal kurz ansprechen. Das ist ja was für uns alle gut sein sollte.
Dann haben wir doch schon Themen für das nächste Mal.
Das ist sehr schön.
Schauen wir mal, ob wir uns, wann wir uns wiedersehen.
Ja, nach dem Freedom Day, oder?
Nach dem Freedom Day.
Fuck. Das mit Sicherheit.
Wann ist der Freedom Day?
Am 2. April.
Weiß nicht, ob wir...
Also, nein, wir haben der jetzt, Freedom ja. Day, also der wäre jetzt am 20. März.
Also am Sonntag?
Nein, der Freedom Day... Wäre auch, ja, aber.
Wäre er gewesen, hätte Söder das so.
Am 25.
März. Wenn es nach Söder ginge, dann wäre der Freedom Day. Dann ist gut, dass du keine Jahreszahl mitgenannt hast. Also gut.
Wann ist denn eigentlich Schröders Freedom Day?
Ist der eigentlich schon wieder zurück?
Aus Russland.
Ja?
Ich weiß nicht, ob der noch lebt.
Darf der wieder zurück aus Russland?
Naja.
Ja, ich glaube auch, wir lassen das für heute.
Jetzt eskaliert es und das will keiner.
Aber hoffentlich, wenn wir uns wieder hören, gibt es hoffentlich gute Neuigkeiten aus der Ukraine.
Das hoffe ich doch. Am 27. März ist Umstellung auf Sommerzeit. Schauen wir mal, wie oft wir den Scheiß auch noch mitmachen müssen.
Die wurde doch auch schon abgeschafft, oder? Ein paar Mal.
In Russland.
Jetzt sind sich doch die westlichen Staaten so einig, jetzt könnte man doch vielleicht das auch noch durchdrücken. So einig waren wir uns noch nie.
Ich kann ja mal Ursula von der Leyen antwittern.
Von der Leyen
antwittern.
Von der Leyen.
Hey, Zensursula, Flintenuschi, komm, wir haben doch einen voll geilen Lauf.
Na gut. Hast du die Aufnahme schon beendet eigentlich?
Nein, habe ich noch nicht. Hast du sie überhaupt gestartet?
Ich habe sie gestartet, ja. Ausnahmsweise habe ich sie gestartet. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns ganz lieb von euch.
Macht es gut.
Macht's gut.
Bis dann.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das ist eine reine Plauderei.
Ja, das ist ja gut, aber...
Nein, das ist nicht gut.